herzlich willkommen bei der neuen Folge von Die Abspanner. Wir schauen gerne zu. Ich bin mal wieder alleine. Also alleine vom Team Jan und Konrad. Hier ist der Konrad. Aber ich sitze hier wieder nach dem letzten Mal. Das war in München. Jetzt diesmal berichten wir nicht direkt aus Hamburg, aber direkt nach Hamburg. Dem Hamburger Filmfest. Die Sophie Charlotte-Rieger ist bei mir.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Hallo, hallo.
Du kannst mit zwei Stimmen sprechen.
Ja, nachdem ich erst gar nicht da war, habe ich jetzt sogar zwei Stimmen.
Genau, du warst das letzte Mal schon, haben wir zusammen darüber, über das Festival in München gesprochen. Diesmal waren wir auch beide auf dem Filmfest Hamburg und jetzt sprechen wir. Wollen wir natürlich das noch mal resümieren, podcastuell. Genau.
Ja, was dieses Jahr nicht so einfach ist, weil wir, was dieses Jahr, was dieses Mal nicht so einfach ist, weil wir so wenig Filme gemeinsam gesehen haben.
Ja, das stimmt.
Das ist beim letzten Mal, hat es besser funktioniert, aber schauen wir mal.
Genau, ich würde sagen, wir fangen mal mit unseren Highlights an, würde ich mal vorschlagen. Ja. Dann, genau, dann machen wir es wieder so abwechselnd.
Ja, vielleicht fängst du an, weil meine Highlights halten sich ja leider in Grenzen.
Ja, also seltsamerweise genau, du hast relativ, also hast wenig Highlights gesehen. Ich hab insgesamt 16 Filme geschaut und hab von denen wirklich, war der Großteil, was fand ich sehenswert, bis hin zu richtig tollen Perlen, die ich mir unbedingt nochmal anschauen möchte. Genau, zum Beispiel, habe ich The Tribe gesehen, den ukrainischen Film, der auch in Cannes lief, dieses Taubstummen-Drama möchte ich es gar nicht nennen, also es ist ein Film, der nur besetzt ist mit Leuten, die sich in Zeichensprache unterhalten.
Ist es untertitelt?
Nein, kein Voice-Over, keine Untertitel. Also was das Interessante halt ist, ist, dass in dem Fall halt Menschen ohne Behinderung, also ohne Taubstummheit, einen Nachteil haben, nicht privilegiert sind bei Filmgenuss, möchte ich jetzt sagen. Also man hat natürlich eine andere Qualität, weil es auf die archaische Kraft des Kinos sich beruft, auf die Kraft der Bilder natürlich. Aber vielleicht hat das auch geniale Dialoge, die halt wirklich nur Leute, die Zeichensprache beherrschen, verstehen werden. Ich weiß es nicht. Also es wird auch nicht irgendwie kurz gehalten. Es gibt wirklich manchmal lange Dialogszenen, wo sich zwei Leute gegenüberstehen und herumfuchteln. Cool. Also ja. Genau, also in Zeichensprache. Was natürlich noch dazu kommt, ist dadurch, dass man bei der Zeichensprache natürlich, bei der Gebärdensprache mit Händen, also mit Armen und Gesicht kommuniziert. Deswegen geht die Kamera nie näher als an die Hüfte ran. Also meistens Szenen sind eine ganz lange Einstellung, ohne Schnitte, von der amerikanischen, manchmal sogar auch noch richtig weit weg, das sind ja totalen, also das hat auch so eine ganz eigenartige, also es kommt wieder so auf dieses Archaische zurück vom Kino, wenn man sich irgendwie denkt, wenn man sich erinnert an die Gebrüder Lumière, Arbeiterinnen verlassen die Fabrik, dieser erste Kurzfilm, die ganzen frühen Filme waren halt diese Dokumentarischen, waren halt immer so total, ne? Also da habe ich mich jedenfalls dran erinnert gefühlt.
Ich habe irgendwie so Filmstills gesehen, Karte habe ich ja leider nicht mehr bekommen. Die waren so freizügig, also so viel nackte Körper. Und da dachte ich, oh, das ist bestimmt ein sehr körperlicher Film.
Ich hatte ich hatte keine Ahnung, worum es in dem Film geht. Der Titel macht auch Sinn. Also eigentlich von der Story her geht es um einen Typen, die bleiben natürlich alle namenlos. Also jedenfalls für mich bleiben die namenlos. Die haben bestimmt Namen, die auch genannt werden. Aber der kommt an so ein Internat für Taubstumme halt. Und ganz neu, damit fängt der Film an. Und das Schülerkonglomerat da an dieser Schule, an diesem Internat, ist zutiefst kriminell. Also die Männer, die jungen Jugendlichen, die männlichen Jugendlichen haben so, sind wie so eine Gang, wie so ein Wolfsrudel, also wie so ein Tribe halt. Das ist so der Stamm, ne? Die ihr Geld irgendwie mit Klauen, mit Raub und Diebstahl verdienen oder mit irgendwie, die verkaufen so kleine Plüschfiguren in so Bündeln, gehen dann durch Züge am Bahnhof und verkaufen die dann irgendwie so Tinnef halt so, ne? Also irgendwie so halb bettelnd, halb, genau. Genau, und dann, es gibt, tauchen nur zwei Mädchen auf, die für die Handlung jetzt, die öfter auftauchen oder regelmäßig auftauchen. Zwei Schülerinnen und die prostituieren sich.
Und das sind die Bilder dann, die ich gesehen habe, oder?
Dieses eine Bild, was vor allem, wo die beiden so in der 69er-Stellung sind, das ist praktisch die Hauptfigur und eine von diesen Mädchen. Ich glaube, der Film möchte mir erzählen, dass er sich in sie verliebt. Ich habe es anders gelesen. Mir fehlt's, also ich finde, bei diesem Film ist es unglaublich schwer, so ein Gefühl wie Liebe zu empfinden, weil dieser Film ist so düster und so trist und so. Der macht dich so fertig.
Echt, so sahen die Bilder gar nicht aus. Ich dachte so, oh, das ist was voll Lebensbejahendes, nee. Zärtliches, Schönes, so.
Nee, also zärtlich finde ich den Film überhaupt nicht. Also es ist, also vor allem, weil sein erstes Mal mit, wenn, also er geht das erste Mal wirklich auf sie direkt zu, indem er sie mit Geld dazu auffordert, mit dem Sex zu haben. Ich meine, so fängt keine gute Beziehung, glaube ich, an, ungefähr, würde ich jetzt mal behaupten. Und es war auch immer so, irgendwie, es wirkte immer jedes Mal, wenn die beiden miteinander schlafen, als ob er sie vorher dafür bezahlt hätte. Also ich habe nie verstanden, die haben jetzt eine Liebesbeziehung oder so, das kam bei mir nie raus. Ich habe irgendwie verstanden, okay, er hat eine gewisse Obsession für sie, weil er auch dann irgendwie auf eigene Tour irgendwie von seinen Klassenkameraden Geld stiehlt, damit er sie bezahlen kann und so, ne? Also, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass er sie jetzt liebt. Dafür, es war für mich nicht wirklich fassbar in diesem Film, der dann auch, also der kann nicht heftiger enden, dieser Film, wie er es dann tut. Also danach fühlt man sich jedenfalls mit einem
gute Laune
Vorschlaghammer. Kino. Ja, viel guten Kino aus der Ukraine. was auch interessant ist natürlich, ne? Also bei emotionaler Guidance in dem Film, es gibt auch keine Musik. Also es gibt nur
ist ja konsequent, wenn es ein Taubstummfilm ist.
Ja, es gibt, genau, keine Musik, aber es gibt natürlich Ton, also es gibt Atmosphäre, Straßengeräusche, es gibt das, also diese Windgeräusche, diese schnellen Handbewegungen bei den Gebärden kommen oder wenn, die machen ja manchmal schon laute mit dem Mund und so, ne?
Ja.
Und das hört man dann alles mal ganz genau, also das ist, ja, also man fühlt sich eigentlich schon von der Kameraarbeit, von der Ästhetik her dazu versetzt, dass man halt dazuschaut, ne? Dass man als jemand, der nicht Gebärdensprache kann, dazuschaut. Ne? Genau. Wobei natürlich wiederum der Film ja so aufgebaut ist, wie gesagt, die Kamera geht nicht näher ran, dass man halt schon, auch wenn man die Sprache versteht, kann man wahrscheinlich auch viele gute Dialoge dabei erleben, aber... Ja, also es ist definitiv ein sehenswerter Film, was ich vor allem interessant war. Dieser Film würde auch ohne die Gebärdensprache funktionieren. Er hat eine eigene Geschichte davon losgelöst, obwohl es natürlich Plotpoints gibt, die zum Beispiel ist wichtig, dass immer Sachen, die Leute werden können, halt ganz leicht von hinten angegriffen werden, weil die dich ja nicht hören, weißt du? So, das ist so ein was kommt öfter drin vor. Also,
so ein Motiv.
So eine Schwäche halt, ne? Mhm. Die, genau. Aber eigentlich hätte man den Film auch mit konventionell mit Dialogen und Leuten, die sprechen, drehen können. Fand es aber wiederum interessant, dass das vielleicht Schule machen könnte. Also ich möchte gerne, ich muss nicht unbedingt The Tribe heißen, das kann auch irgendwie eine Romantic Comedy sein, komplett in Gebärdensprache. Also irgendwie, das muss ja nicht auf so ein Gimmick reduziert werden, weißt du? So, das ist ja jetzt nicht so der Token. Ja, wir haben es jetzt geschafft, jetzt haben wir das auch noch gezeigt, jetzt sind wir diverse und inklusiv. Aber es kann ja eigentlich auch, weißt du, kann ja auch Schule machen. Können ja mehrere Filme so sein. Also, ich habe dadurch eine eigenartige Perspektive und ich habe auf den ganzen Bildern immer gespannt gefolgt. Wow, krass. Worüber unterhalten die sich gerade? Dieses Rätseln macht auch Spaß. Und andere Leute, die Gebärdensprache beherrschen, verstehen es dann auch anders. Also ich finde es toll. Ich möchte gerne mehr Filme mit Gebärdensprache sehen. Das ist das Fazit zu The Tribe.
Ja, der kommt ja nicht ins Kino, soweit ich weiß. Ich habe gehört, dass der mehrere Kinostarts, glaube ich, hat in Europa, aber in Deutschland nicht.
In Deutschland nicht. In Deutschland startet ja auch Under the Skin, nur weil Kinos battlen, dass sie eine Kopie haben wollen.
Aber ich meine, da ja Under the Skin jetzt auch so in ausgewählten Kinos irgendwo zwischendurch mal reingeflutscht ist, gibt es ja vielleicht noch die Hoffnung, dass wir The Tribe nochmal sehen. Man darf die Hoffnung
niemals aufgeben. Ja, okay, aber anders kann dann auch Scarlett Johansson. Das ist kein ukrainisches Drama.
Feel-Good-Movie.
Ukrainisches Feel-Good-Movie, genau. Ja, was hast du denn für ein erstes Highlight?
Ich habe ja gar keine Highlights.
Was?
Nein, das stimmt nicht, aber extrem wenige. Dann nehme ich jetzt mal als erstes The Double, auch wenn ich weiß, dass das für dich überhaupt kein Highlight war.
Aber das ist doch gut.
Ja, für mich war es ein Highlight. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass der Rest nicht so gut war und dass der dann so rausgestochen ist, aber das war einer der wenigen Filme, wo ich wirklich die Zeit gerne im Kino gesessen habe und der hätte jetzt auch noch eine halbe Stunde länger sein können.
Okay, gut, ja. Das,
ja? Das kaufe weil ich auch Filme mag, die visuell eben nicht nochmal so ganz anders abholen, die mir nicht einfach nur irgendwas erzählen, sondern die mich so völlig verstören und so durch die Arbeit mit Perspektiven und Farben und Geräuschen mich irgendwie so in einen anderen mentalen Zustand versetzen. Also so habe ich mich zumindest gefühlt in dem Film. Ich überlege die ganze Zeit, ich hätte jetzt vorher nochmal clevererweise nachgucken sollen, was der Titel der Romanvorlage ist, ne?
Der Doppelgänger.
Der Doppelgänger, ja, genau. Habe ich nicht gelesen.
Was, du hast Dostojewskis Doppelgänger nicht gelesen?
Ich habe Dostojewskis Doppelgänger nicht gelesen, aber darauf basiert der Film. Der Doppelgänger und der Doppelgänger, die Doppelgänger, ne, eigentlich? Weil sie doppeln sich ja gegenseitig. Anyways, Jesse Eisenberg in einer Doppelrolle.
Du meinst Lex Luthor.
Lex Luthor?
Er spielt doch Lex Luthor im kommenden Batman vs. Superman. Mark Zuckerberg wird Lex Luthor. Das ist, do you see the capitalist supervillain?
Mal ist das Meter.
Ja. Mal Zack Snyder gar nicht zugetraut. Okay, weiter.
Ja, weiter. Also, Jesse Eisenberg spielt sich selbst, spielt sich doppelt. Und genau, und in einer Rolle, in der Hauptrolle aus derer Perspektive, wie das überhaupt erleben, spielt er so einen hilflosen Nerd und alles geht in seinem Leben schief und es ist so. Man kann es kaum mit ansehen, weil schon in der Arbeit wird er nicht ins Büro gelassen, weil er nicht erkannt wird vom Pförtner, obwohl er da schon seit 7 Jahren arbeitet und lauter so absurde Sachen passieren, die gleichzeitig unglaublich witzig und dann auch so traurig sind, weil man, ja, vielleicht, also ich weiß nicht, ich kenne das Gefühl, dass man manchmal so in Situationen kommt, wo man überhaupt nicht gesehen wird oder wo man sich fragt, warum man irgendwie nicht präsenter ist und so. Mhm. Und daran liegt halt in dem Film auch so eine ganz starke Paranoia, auch in diesem alles geht schief, also auch das Gefühl, dass alles in meinem Leben schief läuft, ist ja eine Form von Paranoia, die halt dann verstärkt wird dadurch, dass jemand dort in der Firma anfängt, genauso aussieht wie er und halt alles richtig macht. Genau, das so als grobes Story-Konstrukt, aber alles halt eingebettet in so eine völlig surreale Retro-Sci-Fi-Atmosphäre. Also so würde ich das nennen, von der Ästhetik. Mhm. Also so dieses Büro ist ja so, man weiß eigentlich gar nicht, was die Leute da machen. Es ist, glaube ich, auch relativ egal. Aber es hat irgendwie was Futuristisches, aber von der Einrichtung und von den Geräten ist es irgendwie total alt. Ne? Ja, also der Drucker ist irgendwie riesig groß. Und
mit Blasebälgen.
Mit Blasebälgen, genau. Aber gleichzeitig hat das ja auch so ein Sci-Fi. So eine Sci-Fi-Aura, dieses blaue Getränk, was immer getrunken wird zum Beispiel.
Ich habe beim Bühnenbild und beim Szenenbild und bei der Kamera, man musste sich irgendwie an so eine Mischung aus Jean-Pierre Jeunet, Terry Gilliam und dem deutschen Stummfilm-Expressionismus denken.
Ja,
das okay. War so irgendwie,
ja,
genau.
Ja.
Ja, und ich hatte da irgendwie... Weil da, ich glaube, das Gefühl, weil ich hatte irgendwie so, das ist zwar ein bisschen so First World Problem in dem Fall, aber das war so durchschaubar.
Inwiefern?
Na, ich habe so die Ästhetik gesehen, so, da kommt das her, da kommt das her, okay, gut, das habe ich da schon mal. Irgendwie,
so zusammen,
da war ich dann vor zu Ende, da war die Welt dann schon für mich vorbei. Die war so begrenzt, also die war auch wirklich, die sollte ja auch einengend sein und klaustrophobisch, klar, aber ich fand sie dann trotzdem zu begrenzt, um jetzt irgendwie, da wirklich mich fast, ich war nicht fasziniert davon irgendwie. Ich dachte so, das hätte ich auch machen können, klar. So irgendwie so ein Wohnblock und da mal eine Lampe ein bisschen von hinten und dann sitzt ein bisschen schattiger und so. Ich war, keine Ahnung, es wirkt jetzt ein bisschen arrogant, aber
ach nö, gar nicht. Ja, kein Problem, ich hätte The Devil auch drehen können.
Nein, ich war nur irgendwie, keine Ahnung, also irgendwie nicht so wie bei The Tribe, wo man irgendwie nicht sieht, boah krass, bumm, da ist ein Licht und sowas,
ja,
irgendwie.
Okay.
Gut, du wo die Kamera so ganz einfache Sachen macht und man trotzdem beeindruckt ist davon, weißt du, irgendwie so.
Ja, genau, das war schon offensichtlich, aber ich fand, dass es in dieser Offensichtlichkeit, dieser Inszenierung, da war für mich auch eine Substanz drin. Also ich hatte das Gefühl, das soll auch so. Und mir hat das eben gefallen. Also gerade, was du sagst, so mit Licht und schiefen Kamerawinkeln und alles ist so haarsträubend irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Und es bekommt ja auch so eine Künstlichkeit dadurch, die ja auch fast, also die ja doch, die schwer zu ertragen ist, aber eben Sinn hat in diesem schwer zu ertragen sein, finde ich. Und das hat mir irgendwie gut gefallen. Minuspunkte kriegt der Film von mir eigentlich fast nur für Jesse Eisenberg. Ich meine, so eine doppelte Rolle zu spielen ist halt super schwer, ne? Das ist schon klar. Aber mich hat halt einfach dieser Nerd tausendmal mehr überzeugt als der als andere. Also er versucht es halt über so ein körperliches Schauspiel zu lösen, aber so richtig gelingt es ihm nicht, finde ich. Und das ist so ein bisschen schade. Also es gab ganz wenig, also wenige Momente, aber es gab sie, wo ich mir nicht sicher war, wen ich gerade sehe. Das ist natürlich schlecht. Klar, am Ende fließt es auch so ineinander. Das soll auch so, weil das ist letzten Endes ja auch eine Geschichte über Identität und Identitätskrisen. Aber also das hat mich halt am Ende so ein bisschen aus der Bahn geworfen, dass ich die nicht so ganz klar auseinanderhalten konnte. Und das hat so ein bisschen getrübt. Aber ja, ich meine, er macht es schon gut. Mia Wasikowska spielt irgendwie dieselbe Rolle wie immer. Das ist so ein bisschen verschenkt, ne? Also, finde ich.
Was ist denn dieselbe Rolle von Mia Wasikowska?
Oder vielleicht finde ich das nur als selbe Rolle, weil ich das so ähnlich fand wie in Maps to the Stars. Also so eine irgendwie gezeichnete Frau, aber sie hat auch so einen Tick was Diabolisches, aber schon irgendwie mehr so das Püppchen, was irgendwie gerettet wird.
Mhm.
Also, und vor allem vielleicht gar nicht so der Charakter, als einfach dieses Setting. Also, da fällt so, wie hieß nochmal dieser Film mit Nicole Kidman, den sie gemacht hat? Stoker. Auch da irgendwie finde ich es ähnlich. So dieses schwer zu durchschauende, so ein bisschen maskenhaft, aber darin irgendwie so eine Unschuld. Also das ist irgendwie für mich so Mia Wasikowska und das war sie da wieder. Klar, ich meine, das hat ja auch einen Grund, warum man eine Schauspielerin castet. Das kann man jetzt auch nicht sagen, deswegen hat sie das schlecht gemacht. Aber es war halt das irgendwie, ja, das war gut, aber es war halt so wie immer.
Ja, okay. Ja.
So.
Ja, also Jesse Eisenberg fand ich auch nicht so eine gute Besetzung in dem Film. Also ich habe den ja letztes Jahr in London gesehen, ich habe ihn nicht auf diesem Festival gesehen. Aber das war aber auch so ein schlimmer Tag irgendwie. Da hatte ich zuerst den Film, danach habe ich den The Zero Theorem von Terry Gilliam geguckt. Der war dann nochmal viel, viel schlechter. Das
war irgendwie so ein den schlechter. Den finde ich auch schlechter, ja.
So, allerdings The Double.
Aber total ähnlich.
Ich mache Jesse Eisenberg vielleicht auch so Probleme. Mir fallen so viele andere Schauspieler ein, die ich da lieber sehen will, die nicht auch eher so diesen. Jesse Eisenberg ist halt nicht Jeremy Irons. Der kann halt nicht wirklich so. Wenn Jeremy Irons jetzt so als Beispiel jetzt von Dead Ringers, Cronenberg. Da sind ja auch nicht mal die Gegensätze so deutlich. Natürlich gibt es also zwei Charaktere so, aber bei der Doppelgänger ist es dann wirklich so wirklich schwarz und weiß. Der Oberloser und der Oberheld. Ne? Das ist ja so irgendwie einfach zu durchschauen und eigentlich auch einfacher zu spielen, in Anführungszeichen, glaube ich, als wenn man irgendwie so ganz diffizile Unterschiede hat und die gleichen Klamotten trägt und trotzdem irgendwie so rüberkommt, als ob man ein anderer Mensch ist, weißt du? Ja. Was jetzt Jeremy Irons ja schafft bei Dead Ringers. Deswegen, da fand ich, also von diesen zwei Doppelgängerfilmen, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, fand ich Enemy dieses Jahr besser.
Ich wollte das Fass auch aufmachen. Ja. Also du hast ja gesagt, du siehst die Zusammenhänge nicht so klar, ne, zwischen den beiden Filmen.
Nee, nicht so.
Ich habe da schon relativ viele Verbindungen gesehen. Ich würde sagen, die sind halt extrem unterschiedlich und im Sinne von, dass sie stilistisch halt ganz andere Wege gehen. Aber gleichzeitig, so was so an Identitätskrise drin ist, fand ich sie wieder sehr ähnlich. Also so ich finde, dass die inhaltlich ganz viele Anknüpfungspunkte haben und stilistisch halt ganz andere Wege gehen. Also klar, sind beide surreal, aber so eine völlig andere Art und Weise.
Ja, glaube ich.
Das ist, glaube ich, einfach so die Frage, mag man dieses Subtile? Im Enemy ist ja total subtil, auch in dieser Surrealität finde ich extrem subtil. Und The Double ist halt mit dem Holzhammer, ne? Also ja. Du hast Terry Gilliam genannt als Vergleich auch. Und ja, natürlich, genau. Genauso ist es, genauso fühlt es auch an. Es ist halt alles irgendwie ziemlich überzogen und hat auch sowas latent Hysterisches darin manchmal.
Auch eine Komik.
Muss man natürlich mögen. Natürlich auch eine Komik.
Dafür ist halt der Enemy ist halt ja. Bierernst bis zum Überlaufen. Also es ist, na. Genau, aber ich glaube, ich habe einfach auch, also diese Holzhammer, ich mag dann doch lieber das Subtile von Enemy irgendwie. Das finde ich faszinierender in dem Fall.
Na, wie gesagt, es ist, glaube ich, auch, es liegt einfach daran, dass ich wenig Filme gesehen habe jetzt in Hamburg, die mich so völlig mitgenommen haben in eine andere Welt. Ich habe ja eben zum Beispiel auch The Tribe nicht gesehen. Ich glaube, ich habe einfach auch viele gute Sachen aus Termingründen einfach nicht gesehen. Und da stach für mich The Double total hervor. So, ja, genau.
Ja. Punkt. Genau, dann würde ich noch kurz mal was zu Whiplash sagen wollen. Der ja schon Wellen geschlagen Anfang des Jahres in Sundance, hat er den Publikumspreis gewonnen und dann lief er auch in Cannes.
Und da hat er auch Wellen geschlagen.
Da hat er Wellen geschlagen, aber nichts gewonnen, glaube ich.
Also ich habe extrem viel Positives so
ja, von ja, Kollegen total. Gehört. Ja, ich habe auch irgendwie so von so Cannes-Tagebüchern.
Wollte den ja auch unbedingt sehen, aber es hat ja nicht geklappt.
Ja, also ich war dann auch gespannt. Ich hab wieder den Trailer gesehen, auch irgendwie war einfach... fand das Thema interessant. Das ist natürlich eine alte Geschichte. Du hast so Story ist halt Miles Teller. Den kennt man jetzt irgendwie aus The Spectacular Now und so. Also, aber das ist jetzt, glaube ich, so sein Durchbruchsfilm. Spielt einen jungen Mann, der Jazz-Schlagzeug an dem besten Musikkonservatorium der USA studiert. Im Sheffield Conservatory in New York. Und kommt da in die Studioband von irgendeinem ganz krassen Lehrer, Terence Fisher heißt der, gespielt von J.K. Simmons, dem großen J.K. Simmons, der ja eigentlich immer so Nebenrollen hat und dann den man schon immer gesehen hat. Also wenn man den sieht, dann wisst ihr, ah, den habe ich schon überall gesehen. So, wenn man auch wenn der Name einem jetzt nicht gleich was sagt. Aber genau, und das ist auch so ein bisschen, der Film ist ein Showcase für Miles Teller und J.K. Simmons, die hundertprozentig beide für einen Oscar nominiert werden und auch super sind in dem Film. Genau, der Junge kommt halt in die Studioband und der lernt halt diesen Lehrer kennen und dieser Lehrer ist natürlich ein sadistischer, also der will halt alles aus den Leuten rausholen, ne? Also schreckt er halt von den derbsten Psychospielchen, Androhungen von Gewalt und Beleidigungen nicht zurück.
Du stehst auf Feelgood-Movies, ne? Habe ich so das Gefühl.
Ich stehe auf Feelgood-Movies.
Na, weil so. Das ist jetzt schon der zweite Film, wo du sagst, den fandst du total gut und der hat.
Also, ich würde den ja sogar als Feelgood-Movie ein bisschen bezeichnen, weil. Also, ich bekam zwar schweißgebadet aus dem Kino raus, weil diese Schlagzeugsequenzen sind auch das, warum ich diesen Film empfehlen würde. Ich finde manches problematisch an dem Film, aber diese Schlagzeugsequenzen, die sehr lang sind und. So inszeniert sind wie irgendwie Action-Szenen, die sind so beeindruckend, dass man irgendwie, man kriegt so voll Lust, sofort gleich irgendwie wirklich sich eine Jazzplatte irgendwie, die im Film gespielt wird, zu kaufen und das auch nochmal zu hören. Also es ist so, es tut der Musik richtig gut. Was ich beim Jazzfilm irgendwie eigenartig finde, aber es ist auch so eine Sundance-Krankheit, finde ich, ist irgendwie, wir haben einen Jazzfilm und die ganz, alle handelnden Personen sind weiß. Also irgendwie, keine Ahnung, ja, kann möglich sein, aber irgendwie ist mir eben sofort aufgefallen, weißt du, so, ne, weil ja, und dann so typische Sundance, das ist halt trotzdem irgendwie, also die typischen Sundance-Dinger sind halt irgendwie so, die sind halt sehr durchschaubar, der Film, ne, wie ja so von der Handlung, der Dramaturgie, es ist alles irgendwie Dreiakt, das ist irgendwie alles sehr, 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 sehr klar und deutlich und irgendwie perfekt nach Lehrbuch, was ich immer ein bisschen nervig finde, weil gerade die spannenden Sachen sind immer dann, wenn an dem Film die interessanten Sachen, wenn er das halt beiseite lässt, ne? Wenn auf einmal die Schlagzeugsequenz super lange geht und man irgendwie sieht, oh mein Gott, das hört ja gar nicht mehr auf oder irgendwie, ja, so, inklusive so ein Love Interest, wo ich immer denke, so, den auch nicht mehr wichtig ist für die Story, also ich brauche das nicht.
Ja, weil das eben in das Konzept oder Rezept, besser gesagt, wahrscheinlich reingehört, ne?
Ja, von so amerikanischen Indie-Filmen, genau. Das ist leider irgendwie so.
Da muss halt ein bisschen Liebe mit drin sein.
Ja, genau, aber wie schon gesagt, Miles Teller ist fantastisch, also ich weiß nicht, ob der wirklich so gut Schlagzeug spielt. Ich habe mich echt gefragt, wie sie das gemacht haben, weil das sind echt richtig krasse Sachen.
Na, wie war, hast du darauf geachtet, wie das gefilmt
war? Ja, ja, klar, natürlich. Es gibt da ganz viele Einstellungen, wo er mit Kopf und, okay, und Ding ist so, ne? Ist nicht so wie mit Klavierspielen, so
ja, einfach am Film. Ja, der Klassiker mit dem Klavier, ne? Da könnte ich mich immer totlachen. Ne? Vor allem, wenn man dann auf die Mimik des Schauspielers guckt, wenn man sieht ja dann immer nur das Gesicht, ne? Das wird von vorne gefilmt, eine konzentrierte Mimik, oh, und wie er mitgeht. Noch nie in seinem Leben Klavier gespielt, aber ja.
Ja, und da habe ich mich echt gefragt, also der muss ja, also wenn der Unterricht genommen hat, was er bestimmt hat, muss der richtig krass. Also das sind ja echt Geschwindigkeiten, die da gespielt werden. Oder vielleicht haben sie es auch irgendwie so nur gemacht haben, dass es wenigstens gut aussieht, aber nicht wirklich sich gut anhört. Das kann auch
sein. Weißt du, dass sich wirklich angehört hat? Ja, das ganze Filmteam stand da, Ohren zugehalten. Wann geht das vorbei? Lieber Gott, lass das vorbeigehen.
Ja, was ich halt auch noch gut fand, also wie schon gesagt, J.K. Simmons ist auch super in dem Film. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es so eine typische Geschichte wird, irgendwie, ja, los, glaub an dich selbst, du musst halt für deinen Ruhm arbeiten, so eine typische Pursuit of Happiness American Dream Story, ne, irgendwie, du musst halt hart arbeiten, du musst ja halt die Hände blutig Schlagzeug spielen, um halt was zu erreichen, um diesen Lehrer von dir zu überzeugen und so eine Scheiße, ne? Aber das finde ich gut, dass dieser Lehrer nicht irgendwie so als das Ziel, was man irgendwie, den man irgendwie befriedigen muss, dargestellt wird, sondern dass er auch wie wirklich ein Villain ist, der problematisch ist und den man besiegen muss und nicht befriedigen muss. Ja. Ja, das fand ich gut. Ansonsten, ja, kein Wunder, dass er so beliebt ist. Ist halt wie, also, er hat eine Rezeptur, der Film, aber das ist halt einfach so. Genau. Aber ich würde ihn trotzdem empfehlen, weil wer Lust auf Jazz hat und Schweiß, die Spannung von irgendwie der Schießerei aus Heat bei Schlagzeugsequenzen haben möchte, der sollte den Film sehen.
Also der kommt ja ins Kino.
Definitiv, ja,
ja, klar. Also, also hat er schon einen Kinostart. Ich habe es jetzt nicht
auf dem Schirm,
wann Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, meine ich.
Ich glaube, dieses Jahr
startet also er nicht mehr. Gibt es also eine realistische Chance, sich den noch anzugucken?
Ich glaube, der startet dieses Jahr noch nicht. Ich guck gerade mal. 19. Februar.
Oh, so spät doch erst, okay.
Zu den Oscars wahrscheinlich, weil sie darauf hoffen.
Ja.
Genau.
Ja, gut, dann bin ich jetzt wieder dran, aus dem Vollen zu schöpfen. Na gut, dann entscheide ich mich mal für The Gold Bug. Vielleicht gar nicht, weil es so ein wahnsinnig toller Film ist, sondern weil ich den so unglaublich interessant fand. Das ist ein argentinischer Film aus so einer unabhängigen argentinischen Filmszene. Ich kenne mich mit dem argentinischen Kino nicht aus. Also wenn jemand zu mir sagt, ne, dass der Film gehört zu dieser, jener Szene, habe ich noch nie was von gehört. Aber ja, ist wohl so.
Die neue argentinische Schule.
Vielleicht, ja. und ist halt eben total unabhängig entstanden, also unabhängig von Studios und auch von staatlicher Förderung und so weiter. Und setzt sich aber sozusagen damit auch gleich auseinander. Und es geht nämlich darum, dass eine europäische Co-Produktion ins Leben gerufen wird. Ich glaube, Schwedisch oder Dänisch? Schwedisch, Deutsch und Argentinisch. Also kommt, dass eine Regisseurin aus Dänemark oder Schweden, oh, wenn ich es jetzt noch wüsste, egal, aus Skandinavien nach Argentinien zusammen mit einem deutschen und mit einem französischen Co-Produzenten, um dann in Argentinien einen Film zu drehen über eine skandinavische Feministin, die irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts oder was sich umgebracht hat. Aber ganz wichtige feministische Dinge eben getan hat. Aber aus irgendwelchen Gründen soll dieses Biopic über diese schwedische oder dänische Feministin in Argentinien gedreht werden, weil man dann eben ein bisschen Geld nach Argentinien geben kann, weil in Europa sind wir ja nett und wir haben die dritte Welt ja im Blick und so. Also es ist so eine, es ist also so ein Seitenhieb auf so eine eurozentristische und postkoloniale Sichtweise quasi.
Ja.
Und gleichzeitig aber eben auch ein feministischer Film. Denn was letzten Endes passiert ist, dass die Regisseurin irgendwo feststeckt und vor Ort sind also nur Männer. Und der argentinische Teil der Besatzung hat sich inzwischen überlegt, sie wollen diesen blöden Film über diese Feministin, die sowieso keine Sau interessiert, nicht drehen. Sie wollen lieber einen Schatz suchen, der irgendwie vor, keine Ahnung, so und so viel 100 Jahren in der Zeit des Kolonialismus versteckt wurde. Und versuchen also per Telefon zu argumentieren, dass es jetzt total wichtig ist, dass sie an diesen Ort reisen, um dort den Film zu drehen, aber eigentlich suchen sie den Schatz. Du merkst schon, das ist alles ein bisschen konfus und
holter die Polter.
Und irgendwie ist es geil, genau. Aber irgendwie ist es auch echt anstrengend. Also man merkt dem Film halt an, dass er nicht viel Budget hat. Die lösen das manchmal ganz gewitzt, indem sie, also sie ersetzen extrem viel Handlung durch Voice-Over.
Mhm.
Das ist das eine. Und dann nutzen die manchmal das Bildmaterial einfach doppelt. Also die machen dann Szenen, die ganz normal gespielt sind, und dann nutzen sie später dasselbe Material nochmal, um mit dem Voice-Over praktisch nochmal eine neue Geschichte zu erzählen. Also praktisch, sie recyceln sich selbst, damit sie dann auf ihre 90 Filmminuten oder was ist es kommen und halt diese Geschichte dann im Gros erzählen können. Und ja, also insofern einfach ein total interessanter Film, anstrengend zu gucken, aber vom Thema eben interessant und auch so vor dieser ganzen Filmförderungsdiskussion, glaube ich, auch nochmal interessant. Und es ist halt wirklich ein absolutes Absurdum, dieses Filmprojekt, dieses Filmförderungsprojekt, was da abläuft in dem Film. Es ist halt einfach nur mega absurd, weil sich auch eben niemand für diesen Film interessiert. Und auch was da letzten Endes dann gedreht wird, sie verwandeln es dann darum, dass sie einen Film drehen über einen argentinischen Revolutionsführer oder sowas. der dann aber von einer Frau gespielt wird, weil ja eine Frau die Hauptrolle spielen muss. Und also, weißt du, diese Auflagen, die es dann halt gibt in diesen Co-Produktionsgeschichten, es ist einfach alles nur absurd und völlig sinnlos.
Ah, okay.
Aber ja, darin halt irgendwie doch ein interessanter Film. Ich glaube nicht, dass man ihn hier sehen wird, aber vielleicht kann man ihn nochmal bei einem Festival einfangen oder vielleicht gibt es ihn nochmal auf DVD. Also wenn es ihn irgendwie gibt, kann ich das doch so als Filmerlebnis über das Medium Film sehr empfehlen. The Gold Bug.
The Gold Plug. The Gold Plug.
No further comment. Nächster Film.
Okay, genau. Nächster Film steht bei mir auf der Liste mit Alleluja.
Okay, machen wir.
Alleluja hast du nämlich auch gesehen.
Ja, den habe ich gesehen.
Der neue Film von Fabrice Duvals, den ich vorher noch gar nicht kannte.
Ich auch nicht.
Aber ich finde den Namen toll. Fabrice Duvals.
Ist das ein Amerikaner? Das ist noch ein französischer
Film? Nein, das klingt nach einem belgischen Namen. Ja. Ich gucke das jetzt mal nach.
Ja, genau. Oder belgisch, genau. Aber das, bei dir klingt das jetzt so amerikanisiert.
Duvals muss ich irgendwie an... Naja, aber du kannst ja währenddessen mal erzählen, worum es da geht.
Also ja, es geht um eine Frau, Mitte 40 oder so, die Online-Dating macht, um nochmal einen Mann kennenzulernen. Sie hat schon ein Kind und sie lernt dann also auch jemanden kennen, obwohl sie am Anfang total skeptisch ist und das ist auch alles total leidenschaftlich. Aber man sieht es ja als Zuschauer eigentlich schon relativ schnell, dass der Typ alles andere als koscher ist. Und so kommt es dann auch. Sie erwischt ihn relativ schnell mit einer anderen Frau, kurz nachdem sie ihm eine größere Summe Geld geliehen hat, geliehen in Anführungszeichen, und ist dann die Gehörnte. Und da dreht sich dann die Story aber um, denn sie begibt sich freiwillig dann trotzdem in eine Liebesbeziehung zu diesem Mann und wird quasi zu seiner Komplizin in den Heiratsschwindelgeschichten, die er übers Internet abzieht. Genau, das ist so der grobe Rahmen, würde ich sagen.
Genau, ja, also Hauptrolle spielt die fantastische Lola Duenas, genau. Mhm.
Die man so aus den Almodóvar-Filmen,
genau, zum Beispiel, richtig, kennt. Da kenn ich die so her, genau. Und ihn kannte ich jetzt nicht unbedingt, aber ich habe nochmal gerade nachgeguckt. Fabrice Duvals ist halt in Belgien geboren. Also belgischer Regisseur, hat vorher die zwei Filme Calvaire und Vinyan gemacht, die mir nichts sagen. Aber das ist jetzt sein dritter Film und ja, was ist zu den. Wie fandest du den eigentlich?
Ich war hin und her gerissen. Ich fand die Intensität, die der Film hat, fand ich sehr, sehr, naja, schön kann man gar nicht sagen. Ich meine, er wird ja richtig brutal. Ja. Es geht ja wirklich splattermäßig zu. Aber diese Intensität hat mir eigentlich gefallen. Also nicht, weil ich jetzt so geil darauf bin, irgendwie Blut zu sehen, sondern weil ich die Intensität mochte. Aber ich war mir halt so mit dieser Mann-Frau-Konstellation bis zum Ende war ich damit nicht im Reinen. Diese zunehmend hysterische Frau, die dann eben doch nicht so richtig zusehen kann, ne? Und gleichzeitig dieser triebgesteuerte Mann, der aber gleichzeitig auch so ein bisschen in diese Opferposition gesetzt wird. Ah ja, und ich hatte eine schwere Kindheit und deswegen muss ich jetzt jede Frau bumsen, die mir irgendwie, ne, vor die Lände läuft. Fand ich dann doch wieder sehr klischeehaft irgendwie. Also ich fand, dass der Film aus dieser Klischeefalle nicht so ganz rauskommt. Er versucht, diese unkonventionelle Beziehung aufzumachen und zuerst dachte ich auch, voll cool. Und wenn das funktioniert hätte, dann hätte ich es auch cool gefunden. Aber diese Hysterie, die er ihr dann zuschreibt, die ja auch immer stärker wird und immer gefährlicher, also obwohl ja sozusagen das, was daraus ufert, dieses Körperliche mir gefallen hat, die Intensität, rein filmisch, fand ich es moralisch irgendwie dann doch zweifelhaft.
Ich fand, ja...
Also weißt du, so gendertechnisch fand ich es dann zweifelhaft.
Ich habe darüber nachgedacht, ich fand aber irgendwie, den Film kann man gar nicht so richtig moralisch lesen, fand ich danach, weil wir sind von Anfang an komplett in ihrer Sicht, in ihrer Perspektive und wir folgen ihr so praktisch diese Geschichte... ohne dass da wirklich jetzt was gewertet wird. Also ich finde auch irgendwie, ich habe das Wort hysterisch gar nicht benutzt. Ich habe es mehr einfach eine Obsession, dass sie halt liebt. Sie liebt halt
irrational.
Irrational,
ja, genau. Ja, sie liebt genau. Irrational, genau, das ist richtig.
Genau, und ich fand ihn halt immer, also natürlich fand ich gut, dass man kurz weiß, dass er so eine Motivation hat, warum er das macht, dass er sagt, irgendwie schwere Kindheit und so, weil sonst würde man irgendwie die ganze Zeit fragen, Was findest du denn jetzt eigentlich wirklich? Also, der ist ja wirklich nur scheiße, weißt du, so, warum will sie mit ihm zusammen sein? Ich habe es immer nur von ihrer aus betrachtet. Oder wenn sie halt sagt, irgendwie, krass, was macht sie da eigentlich? Sie hat jetzt gerade diese Frau umgebracht, also weil sie nicht zusehen konnte, aus Eifersucht in dem Fall. Und dann sagt sie irgendwie zu ihm so, ja, aber die da draußen, die verstehen uns nicht, weißt du, wir lieben wirklich, weißt du, alle anderen sind doch leere Hülsen. Und das fand ich
Genau.
irgendwie in dem Moment, weil der Film liebt auch ihr Gesicht so, ne? Also es gibt ja so Szenen, wo auch sich ganz viel bewegt wird, wo irgendwie bei einer Szene in der Wohnung und sie rennt von einem Zimmer ins nächste und die Steadicam bleibt knallhart die ganze Zeit auf ihrem Gesicht drauf, ganz groß, ne? Oder auch wie sie lächelt, dieses Lächeln, dieses, wenn sie mit ihm zusammen ist. Also irgendwie hatte ich nie Sympathien für die anderen Figuren. Ich hatte nie Sympathien für ihn. Ich hatte, vielleicht Gott, für die letzte Frau, ein typisches Mädchen, natürlich hat man da Sympathien, weil es auch die besondere ist. Aber irgendwie, ich meine, ich finde, ich hab mich die ganze Zeit ertappt gefühlt, Hitchcock-mäßig, wie ich die ganze Zeit voll auf ihrer Seite bin. Irgendwie so, ja klar, so also ist es richtig. Das ist irgendwie so. Ich konnte da gar nicht so moralisch, habe ich mich da komplett überworfen, wahrscheinlich, in
Ja,
dem
aber
Film.
also, es ist eben dieses Irrationale, was mir daran nicht gefällt. Also, dass es irgendwie halt eine Geschichte ist über eine Frau, die sich letztlich völlig aufgibt für einen Mann, die ihr Kind verlässt. Das fand ich zum Beispiel total krass. Die einfach ihr Kind, ich meine, ja, bei der Nachbarin abgibt, weggeht und mit diesem Typen, der diese Show durchzieht. Das fand ich schon alles halt sehr extrem. Also, sich so völlig für den aufzuspulen, von ihr selbst ist ja kaum noch was übrig und. Und eben diese Irrationalität gegen seinen Trieb. Sie selbst hat ja gar keinen Sexualtrieb. Sie selbst ist ja nur die Hysterie, das Reagieren, die Eifersucht. Und das fand ich dann von den Geschlechterrollen zu klischeehaft. Und dann eine Szene, die für mich so diese, ich sag das Wort Sexismus immer so ungern, weil dann immer alle Leute schon ausmachen, aber die so diesen Sexismus in diesem Konzept für mich nochmal untermalt hat, war, und da bin ich ja piepig, das hatten wir ja schon mit Schönefeld Boulevard, also eine Vergewaltigungsszene in Anführungszeichen. Weiß, ich könnte mir vorstellen, dass 95% der Leute, die den Film sehen, das gar nicht als Vergewaltigungsszene lesen. Ich lese das als Vergewaltigungsszene. Und wenn ich eine Szene in einem Film habe, wo eine Frau sagt, ich möchte nicht, dass du mich jetzt besteigst, und dann besteigt der Mann sie doch und am Ende findet sie es geil, dann finde ich das nicht in Ordnung. Das ist keine Botschaft, die ich im Kino gesendet sehen möchte.
Du meinst bei der zweiten älteren Dame die Szene,
Genau,
ne?
genau. So, weißt du, das und so Momente, also oder andersrum, dass es so einen Moment gibt, hat mir wieder gezeigt, dass da eben doch ein Frauenbild drin ist, sich durch den Film zieht, was sich nicht mit meinem Frauenbild deckt und auch nicht mit dem Frauenbild, was ich eigentlich gerne sehen möchte im Kino. Also so viel Positives ich dem Film auch abgewinnen kann durch die Intensität, die er schafft und durch die Geschichte irgendwie, die er erzählt und so als Kinoerlebnis, ne? So, da muss ich dann moralisch werden. Also in
Ja.
Anführungszeichen moralisch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt moralisch nennt oder ja.
Ich bin wahrscheinlich komplett in die da mit dem Film in die Falle gelaufen. Ich habe da so wirklich ehrlich gesagt, ich habe sie auch nicht als hysterisch wahrgenommen. Ich habe sie irgendwie, also sie war so die Heldin für mich. Also es ist so irgendwie. Sorry.
Boah, die ist so abgedreht, die Frau, die war doch völlig
Ich fand vor
Psycho.
allem interessant, wenn dass das halt nicht eigentlich in dem Sinne dann auch, dass der Film nicht moralisch erzählt, weil du hättest an dieser Stelle, wie du schon sagtest, sie hat ihre Tochter verlassen, was krass ist. Aber sie verlässt ihre Tochter halt, lässt sie bei ihrer Freundin, dann taucht die halt auch nicht mehr auf. Bis in dem
Ja.
Moment, wo sie mit ihr telefoniert. Wäre
Ja.
der Film jetzt moralisch erzählt, gäbe es nochmal so, einfach nochmal so einen Schnitt irgendwie oder nochmal eine Szene mit der Tochter, die vielleicht irgendwie zu der Freundin sagt, wann kommt Mami
Ja,
wieder oder so, ne?
okay,
Also
klar.
das
Ja.
fand ich halt konsequent. Ich mag, dass der Film konsequent ist in der Hinsicht. Bei der
Das
Szene
stimmt.
mit der zweiten Frau, mit der älteren Frau, hast du definitiv recht, klar. Das ist, finde ich, immer problematisch. Total. Aber ich fand irgendwie schon ihre. Ich fand sie super faszinierend
Ja,
und
ich
war auch
weiß, was du
komplett bei ihr die
meinst.
ganze Zeit. Und der
Ja.
Film ist halt, er ist halt so irrational körperlich, ne? Also, ich hab da sogar eine Musical-Szene und so, da ist
Ja.
wirklich alles drin.
Ja. Also vielleicht bin ich da auch sehr streng, ne? Und ich bin ja auch hin und her gerissen. Und ich glaube halt, dass diese Figur unheimlich komplex ist. Und das vielleicht lässt sich die Frage auch gar nicht abschließend beurteilen, weil du hast schon recht, ne? Also dass sie ihr Kind abgibt, wird ja nicht moralisiert. Und das kann man so und so sehen, ne? Also, und insofern, wenn ein Film so in sich schon so kontrovers ist und so viel zum Nachdenken anregt, dann hat er eigentlich auch schon wieder was Positives bewirkt, finde ich, ja?
Ja, also definitiv ist das ein Film, wo dann auch, ja, wo danach genug Gesprächsstoff da ist, definitiv. Also, Fand ich gut. Hast du diesen Lonely Hearts Killers gesehen? Der basiert ja, ist ja, also der Fall von diesen zwei basiert ja auf einer wahren Geschichte, wo auch auf der Film The Lonely Hearts Killers basiert. Also ist jetzt praktisch die belgische Version von Lonely Hearts Killers.
Ich musste ja, ich musste an Sightseers denken, aus irgendwelchen Gründen.
Stimmt, ja. Ne?
Vor allem, weil es auch die ekstatische Szene am Lagerfeuer gibt. Und das ist ja, so ein Ding von, wie heißt er, Ben Wheatley, ne?
Ja, Ben Wheatley ist.
Ben Wheatley, dass in seinen Filmen immer Leute ekstatisch am Lagerfeuer tanzen, wobei den letzten habe ich jetzt nicht gesehen, aber ja. Und das war selbst das war drin. Ich hatte vorher schon so dieses Gefühl, ach, irgendwie hat das was von Sightseers. Und dann kam auch noch dieses ekstatische Tanzen am Lagerfeuer. Da dachte ich, okay, jetzt ist es echt
klar. Sightseers ist natürlich witziger.
Ja, ist viel witziger, aber es ist halt auch ähnlich böse und so. Und dieses, ja, Killer-Duo.
Wollte ich auch comichafter sagen, ja. Über Sightseers. Ja, ja, ja. Und der ist halt, der ist schon irgendwie instinktiver.
Ja.
Irrationaler halt, ja. In wunderschön, herrlich körnigen Filmbildern.
Ja, der ist extrem körnig.
Ja.
Ja. Das hat mich am Anfang super irritiert. Ich dachte, was ist denn das jetzt? Ja. Weil ich
war mir. Der ist sogar auf 16 mm.
Ich war mir halt nicht so sicher, ob das so soll oder ob das ein Projektionsfehler ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe mich dann dran gewöhnt.
Das sollte schon so, ja. Genau. Ja, Alleluja, der hat, glaube ich, noch keinen Kinostart. Der wird wahrscheinlich auch nicht ins Kino kommen. Aber das ist eigentlich so perfektes Material für DVD.
Wie wollte ich gerade sagen, können auf DVD kann ich mir das gut vorstellen.
Genau. Ja. Ja. Genau, dann hast du wieder was.
Naja, Alleluja stand auch auf meiner Seite. Vielleicht machen wir mal einen ganz kleinen Ausflug in ein völlig anderes Genre.
Okay.
Dann kann ich ganz kurz erzählen, dass ich einen schönen Kinderfilm gesehen habe.
Ah.
Quatsch und die Nasenbärbande. bei dem, wo der Name wirklich Programm war, das mag ich. Also das war so ein Film, da wird so viel Quatsch gemacht, dass selbst als Erwachsener so nach dem Film möchte man eigentlich dann am liebsten sofort irgendwie Quatsch machen. Möglichst viel Blödsinn produzieren. Was ich ganz toll fand, der Film hat ganz junge Protagonisten, Kindergartenkinder. Mit Kindergartenkindern zu drehen, ist ja, also ich weiß nicht, die Amerikaner schaffen das ja immer, ne? Aber das deutsche Kino hat ja mit seinen Kinderdarstellern wirklich ein vehementes Problem. Ich kann mir das einfach nicht ansehen. Ich finde es ganz oft ganz schlimm. Und der Film macht das unheimlich clever und lässt diese Kinder eigentlich hauptsächlich spielen und immer nur mal so einzelne Sätze sprechen. Und diese einzelnen Sätze, sowas wie, ich mag Kräne oder so, ja? Die wirken dann natürlich so ein bisschen gestellt, aber in dem ganzen Kontext ist das wieder okay. Also weil der Film an sich so vom Konzept schon so künstlich ist, dass es in Ordnung ist, dass die Kinder jetzt auch nicht realistisch spielen, weil das können sie auch nicht. Sie können nicht realistisch spielen, irgendwie mit 3 oder 4 Jahren. Ja? Und da findet der Film, finde ich, halt so eine ganz, ganz tolle Balance und erzählt die Geschichte eines Dorfes. Bollersdorf liegt genau in der Mitte von Deutschland und deswegen denkt sich jemand aus, das ist jetzt das Durchschnittsdorf und wir machen eine Marktforschungskampagne da und dann muss Bollersdorf aber auch durchschnittlich bleiben, weil sonst können sie ja nicht weiter da marktforschen. Und deswegen muss alles, was besonders ist, muss weg. Ja? Besondere Haustiere wie der Nasenbär, Quatsch eben, der muss weg. Und alles andere, was auch besonders ist, jeder, der nicht normal ist, muss weg. Dahinter steckt natürlich auch schon wieder so eine interessante Botschaft irgendwie. Ne? Und unter anderem müssen auch weg die Großeltern, weil die Großeltern machen nämlich auch zu viel Quatsch. Und die Kinder wollen dann also die Großeltern retten, indem sie sagen, wenn wir jetzt Bollersdorf zu einem ganz außergewöhnlichen Ort machen, dann sind wir nicht mehr Marktforschungsdorf und dann können wir wieder so sein, wie wir sind. Und dann machen sie halt ganz abgefahrene Sachen, versuchen irgendwelche Weltrekorde aufzustellen, wie, keine Ahnung, die längste Bratwurst der Welt und der schwerste Fisch. Und also, weißt du, so richtig so Kinderquatsch. Das ist einfach herrlich und es macht einfach unglaublich Spaß, sich das anzusehen. Ist unheimlich bunt. Ich finde für einen Kinderfilm fast ein bisschen zu schnell, weil der reiht dann immer so diese Passagen, diese einzelnen Quatschpassagen so ganz schnell aneinander. Und auch so in dieser Skurrilität dieses Marktforschungskonstrukts, fand ich es fast schon, also ich finde, es hätte fast schon ein Arthouse-Film für Erwachsene sein können, weil er so skurril war. Weißt du, was ich meine?
Okay.
Und da dachte ich, na, ob das Kinder nicht vielleicht dann doch überfordert, aber vielleicht sehen die dann auch einfach über diese Zwischentöne hinweg und sehen halt einfach nur, okay, das macht Quatsch, das macht Spaß, die machen da Quatsch und ist lustig und ein bisschen Message ist dann eben auch dabei und die Erwachsenen haben da, also haben sozusagen diesen Konsumkulturaspekt, den versteht man als Erwachsener eher. Für die Kinder wird es dann ganz niedrigschwellig gezeigt, dass eben die Produkte im Supermarkt, die dann getestet werden, sind dann halt grüne Cornflakes oder blaue Nutella. Weißt du, wo man schon an den, einfach durch die Farben zeigt, das ist jetzt was anderes und es ist eigentlich bescheuert. So, warum sollen wir grüne Cornflakes essen? So, ne? Also es wird alles so ganz niedlich, kindgerecht gemacht und das ist ein kurzweiliger Film, hat Spaß gemacht und ja, ich finde es immer wieder schön, auch so einen Kinderfilm in so einem Festival zu gucken, weil wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, 20 depressive Arthouse-Filme gesehen hat und dann durch Quatsch und die Nasenwehrbande herausgerissen wird. Eins muss ich dazu noch sagen, da muss ich jetzt wieder die Gender-Tante raushängen lassen. Total toll, 6 Kinder im Fokus, 3 davon Mädchen, 3 davon Jungs, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und die Mädchen halt auch, ich mag Kräne, ich mag Eisenbahnen, also überhaupt dann nicht irgendwie klischeemäßig aufgeteilt, gibt der Film sich unheimlich viel Mühe mit. Und dafür in der Elterngeneration totales Fail, ja. Die Frauen in der Elterngeneration, die Mütter sehen alle aus durch die Bank wie so 50er-Jahre-Hausfrauen. Der Film spielt halt auch so ein bisschen mit dieser 50er-Jahre-Ästhetik, aber sie sehen halt einfach alle aus wie 50er-Jahre-Hausfrauen und sind dann halt irgendwie Krankenschwester, also zum Beispiel Altenheim-Situation, ja, eine Krankenschwester und dann irgendwie 3 Pfleger. Also, es ist allein schon vom Geschlechterverhältnis nicht repräsentativ, warum so wenig Frauen in Massenszenen, viel weniger Frauen als Männer. So, da verstehe ich auch nicht, wenn man sich schon so viel Mühe gibt bei den Kinderfiguren, warum man das dann bei der Elterngeneration so völlig vergeigt, ja. Und der Höhepunkt ist dann, wenn ganz am Ende, wo ein großes Bassin mit Erdbeermilchshake gefüllt wird, dann kommt Benno Fürmann mit dem Auto angefahren und es steigen irgendwie 6 oder was leicht bekleidete Bikini-Damen aus dem Auto, um sich in den Milchshake zu schmeißen. Und das ist auch so ein Moment, den einfach kein Kinderfilm braucht. Sorry. Sorry. Ja? Wenn überhaupt irgendein Film so einen Moment braucht, aber ein Kinderfilm bestimmt. So. So viel zu Quatsch und die Nasenbären.
Ja, der Benno Fürmann wollte auch ein bisschen Quatsch machen.
Ja, genau. Er wollte auch ein bisschen Quatsch machen.
Okay, gut. Dann von der leichten Kinderunterhaltung hin zur einer sehr jugendlichen, fast schon kindlichen Perspektive, White God. Genau, ungarischer Film.
Ich habe den ja bewusst nicht geguckt, weil ich das Gefühl hatte, der wird ganz, nicht düster, farblich, aber so von der Stimmung. Stimmt das?
Nee,
okay.
Er ist, der lief ja in Cannes und hat da auch, glaube ich, irgendwas gewonnen. Irgendwas gewinnen Film in Cannes. was toll ist, der ist toll. Warum? Also Story ist, gar nicht so einfach. Hauptperson ist ein junges Mädchen. Ich würde sie mal so irgendwie auf 13 schätzen. Ich finde, das ist ziemlich, ziemlich schwierig. Vor allem, weil sie dann immer so, sie verguckt sich in so einen Jungen, der viel, viel größer ist als sie. Und dadurch macht es noch, und sie hat auch so eine Art Freundin oder Bekannte, die auch viel größer ist. Sie hat das Gefühl, ist sie jetzt nur ein bisschen kleiner? Oder wie alt ist sie jetzt eigentlich? Ist vielleicht auch gar nicht so richtig genannt oder ich habe es überhört. Jedenfalls, ihre Mutter Eltern sind geschieden, der Vater war mal irgendwie Professor oder so, jedenfalls wird er immer so genannt, und arbeitet an der Schlachterei. Ich glaube, ich habe die Stadt auch schon wieder verloren. Ich glaube, das ist, was ist denn die Hauptstadt von Ungarn? Geo.
Ich habe Angst, dass ich was Falsches sage.
Budapest? Ja, ich würde auch irgendwie sowas denken. Ja, Budapest, glaube ich, genau. Also es spielt in einer sehr großen Stadt. Ich würde mal spielen in
Budapest. Wir sind Filmkritiker, wir müssen kein Geo passen.
Ihr dürft jetzt alle in die Kommentare schreiben, nein, es ist, weil ich für Bukarest ist woanders, ne?
Das ist Rumänien.
Genau, siehst du, deswegen. Also eins von den beiden Städten, weiß ich nur.
Achso, genau, ja, nee, dann ist Budapest.
Dann ist Budapest, genau. Jetzt schreibt sie mal in die Kommentare, nein, es ist genau dieses. Egal, jedenfalls große Stadt und die Mutter, sie lebt bei der Mutter. Die hat einen neuen Freund, Mann, Schrägstrich, egal. Die fahren jetzt irgendwie für 3 Monate nach Australien und die Tochter soll jetzt bei ihrem Vater bleiben. Der arbeitet in der Schlachterei da irgendwie als Lebensmittelkontrolleur, also als Kontrolleur irgendwie, der sagt irgendwie, das Fleisch ist gut, das kann weiter. Der Film eröffnet dann auch mit, also zuerst eröffnet der Film mit einem Bild, wie dieses Mädchen auf dem Fahrrad fährt und von Hunderten von Hunden verfolgt wird, die sie bellend jagen. Sie fährt allein durch die Stadt, die ganze Stadt ist tot, wie so in so einem Endzeitfilm, gibt es keinen einzigen Menschen auf den Straßen zu sehen. Und dann macht der Film so einen Rücksprung wieder und da fängt er dann an mit, sie muss bei ihrem Vater bleiben. Und genau, da fängt er dann an mit irgendwie Bilder, wie so eine Kuh zerlegt und geschlachtet wird. Das sieht man ja auch in Großaufnahme. Jedenfalls, sie hat einen Hund bei sich, der ist neu, der Vater wusste das nicht und der Vater hat eigentlich keinen Platz für diesen Hund. Und es geht nun die ganze Zeit in diesem Film darum, an diesem Hund wird praktisch veranschaulicht, wie Europa mit Minderheiten umgeht. Aha. Das ist eine Parabel. Das wurde einem von Anfang an schon gleich vor dem... und das ist auch sehr deutlich gemacht, also in dem Sinne, dass der Hund und das Mädchen zwei gleichbestellte Perspektiven sind in dem Film. Jedenfalls, der Hund wird dann irgendwann verstoßen vom Vater, weil Ärger gibt es im Mietshaus, wo da kann der Hund nicht bleiben, da hat sich schon eine Nachbarin beschwert. Und dann teilt sich das auf. Dann bleibt der Film, wechselt der Film immer zwischen der Perspektive des Mädchens und zwischen der Perspektive des Hundes.
Ah.
Genau, richtig. Und der zeigt halt praktisch, die gewalttätige Umwelt, die der Hund ausgesetzt ist, der wird natürlich dann von irgendwelchen Hundefängern gejagt, ne? Also irgendwie, wenn dann da so die Hundefänger anrücken mit ihren Uniformen, mit den großen wannenartigen Fahrzeugen, das hat dann schon
wieder... Das klingt jetzt aber schon wieder düster. Also es ist emotional düster, also eher erdrückend, deprimierend.
Ja, aber der ist nicht so gedreht. Der ist, okay. Der ist nicht so wie The Tribe, wo man so mit diesen kalten Totalen da gelassen wird. Der ist schon sehr erzählerisch, der verlässt sich so auf die erzählische Kraft des Kinos, der inszeniert auch mal Glück und Freude und auch und Gefühle ganz viel und arbeitet auch mit Musik, also der ist sehr viel konventioneller, würde man jetzt sagen, aber der macht auch dadurch Spaß. Ich meine, das Besondere an dem Film ist ja wirklich diese Perspektive des Hundes und die Perspektive des Mädchens, die beide so, die sich so dann so einen ähnlichen Weg gehen praktisch, sie driftet dann auch so ein bisschen ab. Der ist total, also der ist super reich komplex. Da spielt auch noch Wagners Tannhäuser mit rein, dass sie gerade probt, weil sie in so einer Schulkapelle spielt. Und der Hund jedenfalls, der wird von Hundefängern gejagt, der freut sich mit anderen Hunden an natürlich irgendwie und dann wird er doch gefangen und dann landet er im Tierheim und dann bricht er da aus und dann wird er von so einem Hundekampftrainer da aufgelesen und der bildet ihn dann zur Kampfbestie aus und macht ihn fertig und dann verliert er halt sein Herz, der Hund hat noch ein Herz.
Aber sag mir nochmal ganz kurz, wo die Verbindung ist zum, wie mit Fremden umgegangen wird. Also das habe ich jetzt noch nicht richtig verstanden, wie das aus dem Film heraus deutlich wird.
Also das wird im Film vor allem dadurch raus, dass er so erstmal diese Bilder herstellt, wie zum Beispiel von diesen Hundefängern, die so, die schon sehr stark an so irgendwie, an so Polizeiaufgebot erinnern. Bis es dann wirklich gipfelt zum Schluss, also dieser Hund, am Ende wird der Film zu Hitchcocks The Dogs. Also dann brechen einfach alle Hunde, folgen ihm und dann gibt es eine Rebellion der Hunde und dann kommen auch wirklich die Polizisten mit Kampfmontur auf die Straße und kämpfen gegen die Hunde. Und vorher wird die ganze Zeit immer gesagt, es ist kein ungarischer Hund, ne? Es ist irgendwie so eine Promenadenmischung, wie so eine Mischrasse und sowas.
Okay, jetzt verstehe ich das.
Genau so, also okay. Das wird ganz oft immer so gesagt und immer so passiert. Und letztendlich, genau, also es wird irgendwie, ja, du kannst hier nicht bleiben und kannst du nicht bleiben oder du und dann rutscht er so die Kriminalität ja praktisch ab, indem er bei diesen Hundekämpfen da mitmacht und so. Also es werden immer so Bezüge dazu hergestellt, ne?
Und wozu brauchst du dann die Story von dem Mädchen noch? Jetzt bin ich irgendwie total auf den Hund fixiert. Ja.
Das Mädchen, also ich habe das zum einen irgendwie auch so gesehen, dass das Mädchen dann das ist nicht so leicht. Das Mädchen geht halt so einen ähnlichen Weg wie der Hund. Sie versucht halt ihren Hund zu finden und wird dadurch irgendwie, steigt da aus dieser Schulkapelle aus und läuft von zu Hause weg und treibt sich auf irgendwelchen Partys rum und nimmt da Drogen und genau. Also, aber das ist auch gar nicht so klar. Also, in Erinnerung ist dann doch weniger von dem Mädchen gezeigt als von dem Hund. Der Hund ist dann schon irgendwie so mehr der Fokus. Aber am Ende laufen halt beide wieder zusammen, weil dann, wenn der Hund da ausbricht mit dieser Hundearmee aus dem Tierheim, dann macht sie sich halt auf den Weg, weil sie weiß, ah, das ist Da findet sie ihren Hund wieder und dann fährt sie mit dem Fahrrad durch die Stadt und dann kommt es natürlich zu einer Konfrontation und dann, weil die Hunde sind dann wirklich aggressiv, die töten dann auch Menschen. Das werden, und vor allem ist es dann wirklich so richtig so parabelhaft, dass dann am Ende wirklich alle Menschen gezielt von den Leuten, alle Menschen getötet werden, gezielt von den Hunden getötet werden, die am Anfang an der Geschichte böse zu ihm waren. Also die Nachbarin, die dafür gesorgt hat, dass er aus dem Haus geschmissen wird. Also so richtig so ganz konkret werden die dann hingerichtet. Ja, und das hat, der Film hat ein ganz tolles Schlussbild. Das ist so irgendwie... ich habe ihn auch noch nicht komplett... Also ich würde ihn dann unbedingt nochmal schauen, weil er ist super komplex und ich fand irgendwie... Da ist ganz viel klar, drin kodiert.
Wenn so ein Film so deutlich auch so eine metaphorische Ebene irgendwie aufmacht, dann lohnt sich das natürlich auch, den nochmal zu gucken. Und
ich fand auch nachher natürlich die Geschichte vom Mädchen nicht so interessant. Ich fand natürlich schon die Hundeperspektive, das ist so das Besondere an dem Film. Ne? So. Aber ich finde, die Parabel fand ich dann schon auch sehr geglückt. Also,
ja, es klingt spannend auf jeden Fall.
Und es klingt jetzt nicht so düster, wie es eigentlich... Also natürlich,
es klingt ziemlich düster, aber umso interessanter, wenn es das nicht ist.
Es ist vielleicht, okay.
Es ist ja einfach okay, so eine
ist
Geschichte,
aber es ist nicht trist. Es ist nicht trist.
Nicht trist.
Nee. Genau. White God hat leider auch noch keinen Kinostart, glaube ich. Nee, hat's noch nicht.
Könnte man sich schon vorstellen.
Der hätte eigentlich das Zeug
als, für einen so Kinostart. Als kleinen Programm-Kinostart von dem, was du erzählst und wenn der ihn kann und ja.
Also ich finde schon, dass er das verdient hätte, ja.
Kann passieren. Es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Nein, noch nicht. Ja. Gut, hast du noch?
Einen habe ich noch. Was jetzt thematisch auch gut passt, weil jetzt hatten wir Hunde, ne? Jetzt kommen wir zu Pferden. Ich erzähle jetzt was über von Mädchen und Pferden. Der Film heißt so.
Der Titel ist geil.
Der Titel
würde ich sofort ins Kino laufen.
War das jetzt Ironie, oder?
Ja, es war irgendwie... Es ist zur Hälfte Ironie, zur Hälfte finde ich auch voll schön, dass der so heißt.
Ja, genau. Aber der Witz ist halt, dass dieser Titel einen Erwartungshorizont aufmacht, der halt so völlig frustriert wird, weil von Mädchen und Wendy Pferden... Wendy der Film. Genau, das klingt doch ganz ehrlich wie Wendy der Film und wie irgendwie... Oder Ferien auf dem Reiterhof und dann geht's irgendwie Wendy um das Tina. Pony, was man so mag und dem man immer irgendwie Schleifchen in die Mähne reinbindet und dann gibt's da den Bauersjungen und den finde ich voll toll und und alles ist in strahlenden Farben.
Klingt nach dem besten Film aller Zeiten.
Genau, wie aus dem Bilderbuch.
Was pitchst du hier?
Genau. So, das alles ist der Film... Nicht. Der Film ist also von den Farben total natürlich. Er ist ruhig. Er nimmt sich für alles viel Zeit. Er hat wenig Dialoge. Und vor allem hat die Geschichte halt mit Wendy überhaupt gar nichts zu tun. Es geht um ein junges Mädchen, 16 ist sie, die auf einen Reiterhof geschickt wird, um dort ein Praktikum zu absolvieren. Es wird nicht so richtig gesagt, warum sie das jetzt machen muss, es ist klar, es ist jetzt, sie hat irgendwie Mist gebaut, irgendwas ist scheiße gelaufen, sie ist adoptiert und hat Probleme mit ihrer Adoptivmutter aber in dieses Drama wird nie reingegangen. Das wird dann irgendwie so mal nebenbei erzählt, aber in dieses Drama wird nie reingegangen. Und sie ist auf diesem Reiterhof und gleich am Anfang gibt es eine Szene, wie sie von der Reitlehrerin mit dem Auto abgeholt wird und Alex, so heißt die, heißt das Mädchen, auch nicht Alexa, so was der richtige Name ist, sondern Alex. Und Alex fragt die Reitlehrerin, hast du einen Freund? Und die Reitlehrerin sagt, nee, ich habe eine Freundin. Und damit ist das Thema gegessen. Ja? Und es hat so eine unglaublich angenehme Normalität. So, ja, okay, ich habe eine Freundin. Okay, auch der Film thematisiert es nicht weiter. Das ist jetzt halt so. Und dadurch wird aber von vornherein ein Möglichkeitsraum geschaffen. Ne? Also der Film macht von vornherein klar, und das ist ja leider nicht selbstverständlich, ne? Homosexualität ist in diesem Filmuniversum etwas Normales. Und auf dieser Grundlage funktioniert dann der Rest der Geschichte. Nämlich,
I don't want to live on this planet anymore.
Nämlich, dass Alex auf diesem Pferdehof ein anderes Mädchen kennenlernt, was da im Urlaub ist. Und dann so ganz sanft so diese Geschichte dieser Freundschaft erzählt wird. Und dadurch, dass halt dieser Möglichkeitsraum, dieser homosexuelle Möglichkeitsraum geschaffen wurde, steht es halt im Raum. Was ist das? Ist das eine Freundschaft? Ist das eine Liebe? Aber es bleibt so ganz zärtlich und ganz subtil für eine längere Zeit. Zumindest am Ende wird es ein bisschen eindeutiger. Und die Ruhe ist natürlich, also wie immer, wenn so ein Film sehr ruhig ist, ist das manchmal auch ein bisschen anstrengend, vor allem, weil ich fand, dass immer, wenn mit Dialogen gearbeitet wird, das nicht mehr gut funktioniert. Das wirkte für mich sehr gestelzt. Ich fand es immer am schönsten, wenn gar nicht gesprochen wurde, wenn alles über die Bilder erzählt wurde oder über die Blicke der Figuren.
Ja.
Aber ja, also im Großen und Ganzen ist es schon einfach eine schöne Inszenierung, die irgendwie gerade durch ihre Zurückhaltung dann irgendwie so ans Herz geht und eben auch durch diese Umkehrung der Erwartungshaltung und sich irgendwie auch das Pferd auch wieder zurück aneignet. Also das Pferd und das Mädchen sozusagen baut ja ein gewisses Bild. Ne? Und das wird so ein heteronormes, auch ein bisschen sexistisches Bild so von das Mädchen und das Pferd. Das ist irgendwie so, oder? Man denkt an Wendy und man hat sofort ein bestimmtes Frauenbild damit dann gleich auch. Das ist was Tussiges.
An andere Filme.
Ja, genau. Und das, irgendwie so ist es ja auch eine Rückaneignung. Also das, klar, diese Liebesgeschichte, diese Form der Liebesgeschichte, natürlich kann die auch auf dem Ponyhof spielen oder auf dem Pferdehof. Ja? Und das finde ich irgendwie auch das Schöne daran, eben so Klischees. Also der Film macht das permanent so, dass er dir riesige Klischee-Fettnäpfchen aufmacht. Du siehst sie quasi, ja? Und dann weicht er in letzter Sekunde noch aus. Auch so diese Alex, ja, die wirkt ja so, als kommt sie aus so einem prekären Hintergrund und könnte irgendwie auch aus dem Nachmittagsprogramm der Privatsender entsprungen sein, ne? Irgendwie so Brennpunkt Familie oder wie die Dinger heißen, keine Ahnung. Aber niemals wird dieses Drama ausgekostet. Ja? Also wirklich Klischeefalle hintereinander und an allem rennt der Film vorbei, aber macht dir halt trotzdem irgendwie klar, dass es diese Klischees gibt. Ne? Auch darin total clever irgendwie. Also wirklich gut gemacht. Kommt ins Kino. Kinostart habe ich jetzt natürlich wieder nicht im Kopf. Aber kommt ins Kino.
Aber und was ist denn, gibt's denn wenigstens Konflikt in dem Film?
Ja, wenig. Es gibt echt wenig Konflikt. Es gibt extrem wenig Konflikt. Es gibt so ein bisschen...
Was denn etwa jetzt alle auf einmal nett zueinander? Das ist ja schrecklich.
Nee, warum? Warum muss man denn immer Konflikt haben? Also auch so dieses... Der Klassiker wäre ja, ne, das Mädchen aus der Stadt mit der kriminellen oder schlechten Vergangenheit kommt auf den Pferdehof und muss jetzt da den Mist wegmachen. Und natürlich hat sie keinen Bock und es kommt zum Konflikt. Nein. Ist nicht so. Sie macht den Mist weg und dann macht sie halt den Mist weg. Und es macht ihr Spaß, den Mist wegzumachen, weil sie hat da Aufgabe oder keine Ahnung. Es gibt so ein bisschen Spannungsfeld dann zwischen ihr und der Reitlehrerin ab und zu mal, auch weil dann so eine Eifersucht auftaucht. Ne? Das Urlaubsmädchen kriegt natürlich Reitunterricht und kann besser reiten. Und da gibt es dann so eine Eifersucht in dieser Dreierkonstellation zwischen den drei Frauen. Und dann gibt es nachher noch einen kleineren Unfall. Die Mädchen werden alleine auf dem Reiterhof gelassen. Und dann passiert natürlich irgendwie was Blödes. Aber auch das wird niemals zum Drama hochgespielt. Sondern passiert halt mal kurz was Blödes. Sondern das ist eigentlich wirklich so ein ganz gleichförmiger Film, der aber dich in so eine Stimmung mit reinnimmt, die total schön ist, weil sie so zärtlich ist.
Ja.
Und auch total toll in diesem Film. Also, das klingt jetzt so kampffeministisch, aber es ist halt oft andersrum. In diesem Film gibt es so gut wie keine Männer. Also Männer sind in diesem Film nur Komparsen. Die laufen dann mal irgendwie durch den Hintergrund oder so. Oder sitzen an der Kasse vorm Supermarkt. Aber ansonsten gibt es in diesem Film keine männlichen Figuren. Es ist halt ein Film über Frauen. So. Das ist auch ein totales Alleinstellungsmerkmal, was einem erst klar wird, wenn man das wirklich mal durchdenkt, was man da gerade gesehen hat. So, ne? Auch hierin so Mut zum... mal was anderes zu machen. Und das ist ja irgendwie auch so das, was ich an Filmen immer suche, dass sie mal was ganz anders machen. Dann begeistert mich das auch, wenn ich jetzt nicht 90 Minuten total gebannt irgendwie da jetzt sitze. Trotzdem begeistert mich das aus einer anderen Perspektive.
Naja, klar, natürlich. Ja, von Mädchen und Pferden. Die finde ich der beste Filmtitel in diesem Podcast der Welt. Wo ich auch gerne mal von Jungs und Pferden Film sehen würde.
Absolut, hast du recht. Hast du absolut recht. Von Jungs und... Warum nicht? Obwohl, ich meine, es gibt bestimmt sowas. Mir fällt ein, so ein Film, hat nicht Tobey Maguire mal so einen Jockey gespielt?
Siebeskind.
Aber das ist natürlich dann wieder ein...
Jockeys,
ist ein Wettbewerbssetting und damit ist es schon wieder was anderes.
Das ist nicht die Ästhetik der Pferde, die Beziehung zwischen Mensch und Tier.
Ja. Also. Nee, es ist ein Sportlerdrama und das ist wieder sowieso ein männliches Genre.
Ja, das ist dann wieder... Genau, ja. Okay, gut, dann sag ich mal wieder was. Kommen wir zu dem kurzweiligsten Film des Festivals, dem neuen Love Diaz. From What Is Before. Ja, Love Diaz sagt mir nichts, Mensch. Der eine Sache ist schon mal sicher, der wird wahrscheinlich nicht ins Kino kommen zu uns. Philippinischer Regisseur ist bekannt geworden durch die enorme Laufzeit seiner Filme. Also irgendwie The Story of a Filipino Family oder so, der Film heißt ja, der geht irgendwie 10 Stunden. Sein letzter Film, Norte, The End of History, ging kurzweilige 4 Stunden.
Aber der kommt ins Kino.
Der kriegt sogar einen Kinostart hier in Deutschland neuerdings. Aber eigentlich ist es reines Festivalfutter. Und auch auf den Philippinen gucken sich das nicht mehr als 50 Leute im Kino an. Egal, jedenfalls Festivalregisseur, möchte man sagen. Früher hat er auch mal Filme gemacht, die waren nur 2 Stunden lang, wurde mir erzählt.
Was Kurzes von zwischendurch.
From What Is Before. Sorry. Kurzfilm. Genau, Kurzfilm, genau. Sein neuer Film von What Is Before, der halt dieses Jahr in Locarno den Goldenen Leoparden gewonnen hat, der geht 338 Minuten, um genau zu sein, also 5 Stunden und 40 Minuten knapp. War ich sehr gespannt drauf, ich habe noch keinen Love Diaz-Film gesehen. Norte, The End of History war letztes Jahr auf vielen, vielen besten Listen da drauf von irgendwelchen Kritikern. Deswegen werde ich mir auch definitiv im Kino angucken und irgendwie so ein bisschen, es ist auch eine cineastische Mutprobe, sich so einen 5,5 Stunden Slow-Cinema-Film anzuschauen. Also wirklich Slow-Cinema in dem Sinne, dass wenig geschnitten wird, wenig Bewegung ist. Ne? Halt langsam. Einfach Langsamkeit in 5,5 Stunden. Sophie schüttelt den Kopf. Warum schüttelst du den Kopf?
Ich habe diese Längendiskussion, glaube ich, schon mal gehabt, aber wir können sie, glaube ich, jetzt auch hier in diesem Rahmen nicht führen. Aber ich beobachte das im Kino, insbesondere im Arthouse, nicht nur im Arthouse-Kino, aber naja. Winterschlaf zum Beispiel, der jetzt in Cannes gewonnen hat, ist ja auch so ein ewig langer Film. Und ich bin da so ein bisschen kritisch, also ob das wirklich sein muss und ob, ne, aber der künstlerische Wert der reinen Länge erschließt sich mir noch nicht ganz. Aber das können wir jetzt hier jetzt nicht klären.
ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich, das ist schon eine absurde Länge. 5,5 Stunden ist eine absurde Länge. Ich bin auch ganz im Geiste, ganz bei Alfred Hitchcock, der sagt, die Länge eines Films steht in direkter Proportionalität zur Fassungsvermögen der menschlichen Blase.
Ja! Gab's eine Pinkelpause
bei Love Diaz? Nein, gab's nicht. Aber ich will ja kurz noch mal was sagen. Ja. Weil ich habe mal Mr. Reiko Burchard mit Mr. Vincent Vega auf Moviepilot, hat da so eine Kolumne und hat da mal geschrieben über Filmlänge, dass er eigentlich auch eher ein Advokat ist für kurze Filmlängen, so David Cronenberg, der wirklich mehr kürzt als irgendjemand anderes, ne? Also fast als nötig. Genau, aber halt auch hat er so ein Love Diaz-Zitat, hat er seinen Text mit Love Diaz-Zitat beendet, wo Love Diaz so ein bisschen dafür, warum seine Filme so lange sind. Er sagt halt irgendwie, ja natürlich, also man kann da auch einfach mal rausgehen, man kann auf Toilette gehen, man kann was anderes machen währenddessen. Die Filme sind halt so lang, das weiß er. Aber auch wenn man wieder zurückkommt in den Kinosaal, ist halt der Film immer noch da. Das ist halt mehr wie so ein Gemälde für ihn, die Filme. Und das fand ich eigentlich ganz eine schöne Begründung. Und da war ich auch gespannt drauf. Und wenn man sich den Film anguckt, also von der Handlung her geht es darum, er hat mich sehr stark an Das Weiße Band erinnert, von Michael Haneke, der ja auch so ein Dorf gezeigt hat in Schwarz-Weiß. Vor einer großen historischen Katastrophe, in dem Fall der Erste Weltkrieg. Bei Love Diaz von What Is Before ist es ein kleines philippinisches Dorf, direkt vor dem Ausbruch der Militärdiktatur. Genau, und wie da schon diese Anzeichen im Dorf zu finden sind. Ne? Also da in der Nacht werden irgendwelche Hütten abgebrannt und irgendjemand schlachtet die Kühe im Dschungel und so Menschen sterben. Und man weiß nicht wodurch, oder durch wen, besser gesagt. Und ja, das ist so die grobe Geschichte. Es gibt verschiedene Figuren halt in diesem Dorf. Es gibt eine junge Frau, die ist so, kann man quasi als Hauptrolle bezeichnen. Die hat, die sich um ihre Schwester kümmert, die eine geistige Behinderung hat und sich sonst selbst versetzen würde. Und dadurch hat sie so praktisch auch finanzielle Probleme, weil sie nicht mehr ihrer eigentlichen Arbeit nachgehen kann. Und arbeitet deswegen so, obwohl die katholische Kirche dagegen ist, als Heilerin mit ihrer Schwester zusammen. Und dann gibt es einen Jungen, der bei seinem Opa wohnt und da oft in dem er auf Jagd geht und der Junge weiß aber nicht, dass sein Onkel, dass seine Eltern schon längst tot sind. Der Junge denkt, die sind auf irgendeiner Lepra-Kolonie-Insel da auf den Philippinen. Also es gibt so verschiedene kleine Geschichten. Und was Besondere halt bei Love Diaz ist halt da wirklich, da gibt es keine wirklich klaren Tempiwechsel. Es ist halt wirklich immer so eine Geschwindigkeit und jede Szene ist eine Einstellung, meistens eine statische Einstellung. Es sind mehr Fotografien, lebendige Fotografien. Also du hast eine Landschaft von eine wunderschöne Wiese und eine Bergformation am Anfang und das es gibt auch keine Musik, du hörst nur den Regen zum Beispiel und dann auf einmal betritt am Horizont eine Frau das Bild und dann schlängelt sich der Weg so langsam zu dir und dann kommt sie auf einmal ganz nah an dir vorbei und dann
das ist aber dann in Echtzeit quasi.
Genau.
Solange sie läuft,
genau, dauert das dann richtig, eben auch. Richtig, genau. Und dann verlässt sie wieder das Bild. Und dann kommt die nächste Szene und du hast wieder immer so leere Orte, so Stillleben und auf einmal betreten dann Leute die Szene. Und noch eine Person kommt dazu und dann unterhalten die sich und dann trennen die sich wieder, verlassen wieder den Rahmen. Also es ist also, es ist halt komplett, also es ist halt wirklich das, wenn man, es ist zum einen natürlich reines Kino, weil es so, es ist die konservierte Zeit, wie es Tarkowski beschrieben hat, ne? Also es ist wirklich die unverfälschte konservierte Zeit, ohne irgendwie Beschleunigung und Entschleunigung und so. Also was mich gewundert hat, ist irgendwie, dass es dann doch relativ schnell vorbeiging. Also es war nicht quälerisch. Ich musste mich nicht quälen. Ich war zwischendurch zweimal auf Toilette.
In 5,5 Stunden ist das, glaube ich, ein guter Schnitt.
Ist okay. Ich habe ja auch mal Claude Lanzmanns Shoah, diesen 9,5 Stunden Dokumentarfilm ohne Pause, auch komplett ohne Toilettengang,
oh, krass,
im Ganzen durchgeschaut. Von 0 bis 9.30 Uhr in der Früh. Weil es so ein kostenloses Screening im Maxim Gorki Theater gab. Also das war nicht bei weitem noch nicht mein längster Film, den ich gesehen habe, hier der von What Is Before. Genau, also irgendwie, keine Ahnung, ich habe es mir irgendwie super langweilig vorgestellt. Ich habe es mir noch langweiliger vorgestellt. Also ich hatte noch mehr Befürchtungen, dann irgendwie, wenn man doch merkt, ah, das hat einen Fluss und die Figuren sind interessant und es ist wunderschön schwarz-weiß fotografiert, auch wenn es digital gedreht ist, was man sehr stark sieht. Ja, also es ist schon eine ganz eigene Form von Kino, ne? Also irgendwie das, was du meintest, da macht jemand was anders. Und ja, man ist nicht so ganz so, wie soll man auf 5,5 Stunden gebannt auf diese Leinwand starren? Also es macht gar keinen Sinn. Jedenfalls habe ich auch nie das Gefühl, dass ich was verpasst habe. Ich war dann mal draußen, Toilette und dann mal kurz irgendwie draußen vor, kurz nochmal die Sonne irgendwie vor dem Kinosaal, noch bevor ich reingegangen bin, weil man da die ganze Zeit in dieser schwarz-weißen Welt ist für 5,5 Stunden.
Denn es klingt halt nach einem ganz anderen Kinoerlebnis, ne? Also dann könnte ich auch zwischendurch rausgehen und, keine Ahnung, meine Mutter anrufen und fragen, wie es ihr geht oder was weiß ich.
Ja? Genau, ja.
So, und dann könnte ich reinkommen und weitergucken und ja, also ist schon interessant, finde ich.
Ist
so ein Film auch mal anders zu gucken, mit einer, also auch Kino anders zu gucken. Ich meine, zu Hause würde man das ja so machen, wenn man eine DVD guckt, ne? Das ist was anderes. Aber im Kino ist es natürlich spannend, finde ich. So
ja, man
als
muss,
anderes Erlebnis.
Ja, und vor allem muss man so die Narrative suchen, ne? Also es ist jetzt nicht so, man geht ja nicht aus dem Kino so einfach raus und kommt wieder zurück, weil man Angst hat, was zu verpassen,
ja,
was in dem Film gar nicht so das Problem ist. Das ist gar nicht das Problem, darum geht's ja gar nicht. Und das finde ich gut. Also so, natürlich gibt's irgendwie eine Story und irgendwie, ja, aber das ist alles so langsam, dass du es immer mitkriegst. Irgendwie, du kriegst trotzdem, manchmal werden auch Sachen einfach knallhart wiederholt. Da erzählt irgendwie eine Person was, nee, du siehst, was passiert und dann am Ende gibt's nochmal die gleiche Szene. Also da erzählt dir nochmal in Echtzeit, was gerade passiert ist. Also es ist so, vollkommen ungeschönt, wo eigentlich beim normalen Film, jetzt erzähle ich dir mal, was vorhin passiert ist, was der Zuschauer gesehen hat, blendet dann meistens die Szene ab und dann hat er das erzählt bekommen, ne? Also denkt man sich dann, ne? Ist in dem Film komplett anders, also ist schon eine ganz eigene Erfahrung.
Wie viele Leute waren da drin in dem Film?
Es waren überraschend viele, 80 Leute oder so.
Echt?
Ja.
Krass.
Ja, es war überraschend und es war...
Wie viele sind rausgegangen,
hast du das
beobachtet?
Also es sind natürlich immer wieder welche rausgegangen, aber auch wieder reingekommen. Also es war das Gefühl, das waren wirklich so... Man fühlte sich ein bisschen so im erlesenen Kreis der Hardcore-Cineasten, die jetzt hier am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober sich um 13 Uhr bis 18.45 Uhr das Kino da geben. Na, also... Man wollte das schon durchhalten. Ist schon eine Mutprobe, natürlich. Also irgendwie will man dann auch, man will dann auch nicht abbrechen, weil sonst hat man verloren. Also es ist so ein bisschen... Es ist eine andere Form von Genuss, möchte ich sagen. Genau. Ja.
So, ich würde jetzt zu meiner Nummer 1 gehen.
Ja, das ist meine Nummer 2.
Ja. Ist das gut? Passt das jetzt?
Ja, finde ich gut.
Super. Ja, das Festival begann ja für mich mit dem besten Film. das ist ja eigentlich so ein bisschen schlecht, so, find, ne? Weil wenn man dann ganz am Anfang so einen genialen Film sieht und dann nichts mehr wirklich daran reichen kann, dann hat das so ein bisschen was Frustrierendes und die Latte hängt dann auch so extrem hoch. Ja,
ja, das stimmt.
Auf der anderen Seite war es ein super Einstieg, weil ich dachte, oh ja, Festival, oh. genau, es war Girlhood von Celine Sciamma oder wie man auch immer den Namen korrekt ausspricht.
Klang gerade ein bisschen italienisch.
Ja, ne?
Celine Sciamma.
Aber hallo, oder? Sagt man das? Sciamma? Heißt das hier?
Sciamma?
Celine Sciamma.
Ja.
Genau, die vorher Tomboy gemacht hat. Den Film davor kenne ich nicht, aber Tomboy lief in Deutschland auch im Kino.
Mhm.
Und in Girlhood erzählt sie nun die Geschichte eines Mädchens mit, ich würde jetzt mal sagen, afrikanischem Migrationshintergrund, aber sie könnte auch sonst woher kommen. Sie ist auf jeden Fall schwarz. Schwarzafrikanisch. Oh, ich hasse das, ey. Der Film ist schon wieder die Wörter, ja? Gut, also, und sie lebt in so einem schwarzafrikanischen, ja, Hochhaus-Ghetto am Rand von Paris.
In den Banlieues.
Banlieues.
Genau. So.
Und
der. Also, wissen noch nicht, Afrika würde ich da raushalten, da ja, einfach schwarz ist. Okay. Ja.
Okay.
Also. Ja.
Genau, und sie erzählt eigentlich die Geschichte ihrer Jugend so ein bisschen. Das ist, der Titel erinnert ja an Linklaters Boyhood, obwohl das total misleading ist, weil das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und
der Film auf Französisch.
Der heißt auch Bandefi.
Bandefi, ja.
Also Mädchengang.
Mädchengang, ja.
Genau. Und sie schließt sich halt einer Mädchengang an. Ich weiß gar nicht, diese Handlung ist irgendwie so unwichtig. Ich finde, schießt dich in der Mädchengang an.
Das ist schon irgendwie, Girlhood finde ich einen guten Titel, fand ich so danach, weil er schon so eine, hat schon einen größeren Fokus, der Film. Ne? Also ja, er zeigt jetzt nicht nur irgendwie so Konflikte innerhalb dieser Mädchengang, sondern das er zeigt einfach die Entwicklung von Mariam. Das ist ja so, erst genau. Mariam kriegt dann nachher den Spitznamen Vic für Victoire, Sieg.
Das ist ihr Gangname.
Ja, ist ihr Gangname, genau. Yo. Aber halt irgendwie ihre Geschichte, also wie sie halt Coming of Age, ganz klassisch natürlich, wie sie den Weg aus dem Elternhaus rausfindet. Ne?
Ah ja, genau, so könnte man das beschreiben,
so
wie sie den Weg
aus,
genau.
Ja.
Und dieser Weg ist eben auch nicht linear und sie hat Probleme und am Ende wird es auch illegal.
Auch nicht mal selbstbestimmt.
Auch nicht immer selbstbestimmt und am Ende wird es eben auch illegal und trotzdem hat man nie das Gefühl, und das finde ich halt das unfassbar Gute an dem Film, sie ist niemals Opfer. Finde ich. Ich finde, sie wird niemals zum Opfer. Auch in den Momenten, wo sie eben durch äußere Umstände gezwungen wird, bestimmte Dinge zu tun, sie bleibt ja immer proaktiv. Also man hat ja nie das Gefühl, oh, jetzt muss ich das und das machen, sondern sie trifft Entscheidungen.
Genau, wenn es nicht mehr weitergeht für sie, wenn sie merkt, das führt ihr nicht, dann kommt, geht sie da auch wieder eigenständig wieder raus.
Genau, und das ist finde ich, so das Wichtige zu zeigen, dass man immer so, wie sagt man das, Kapitänin seines eigenen Lebens ist. Ne? Also ich treffe meine Entscheidungen. Und klar kann es sein, dass ich durch diese Gesellschaft, in der ich lebe, und sie ist eben in einer extrem patriarchal strukturierten Gesellschaft da gefangen, in Anführungszeichen. Und egal, wo ich bin und was von außen auf mich einwirkt, letzten Endes sind es meine Entscheidungen, die mich im Leben weiterbringen und die mein Leben auch bestimmen. Und das fand ich so unfassbar großartig an diesem Film. Mal abgesehen davon, dass er wunderschön gefilmt war, fand ich.
Ja, was ich gut fand, also ich will mal ganz nur auf die Handlung, also es,
ja.
Man hat ja so am Anfang die Mariam, die hat noch zwei Schwestern, genau, zwei jüngere Schwestern, eine ganz kleine und eine, die so irgendwie wahrscheinlich so 2 Jahre älter ist, jünger ist als sie und halt einen großen Bruder, vor dem von Anfang an halt so eine brodelnde, da ist so eine Angst da. Also die anderen Schwestern, die beiden, die schon wirklich bei sowas mitkriegen, ne? Die Jüngere kriegt das auch nicht so richtig mit. Da ist so eine Angst da. Und es wird zwar irgendwie, es gibt dann die Momente, wo es körperlich wird, wo so eine körperliche Gewalt zwischen der Bruder dann antut, der Mariam, aber toll ist auch, dass es immer so ein bisschen so unausgesprochen bleibt. So schön, es bleibt so schön subtil.
Ja, aber es geht um Macht. Und Macht
genau,
ist ja etwas, was auch ganz subtil eben stattfinden kann. Und die Macht ist spürbar.
Immer. Ja, es ist immer so, immer wenn die Tür aufgeht. Die sitzen im Zimmer und hört nur, die Tür geht auf, schlägt auf und schnallt wieder zu und dann hört man irgendwie, wie er ruft Mariam und da steckt immer so. Na, und genau, sie schließt sich halt dieser Mädchengang an, weil sie halt eigentlich will sie in die Oberstufe, ihre Noten sind aber zu schlecht angedeutet aufgrund der schwierigen Situation zu Hause. Die Mutter arbeitet die ganze Nacht als Reinigungskraft. Ist wahrscheinlich am Tag über, muss sie dann schlafen natürlich. Genau, und ja, kommt aber nicht in die Oberstufe, behauptet aber zu Hause, sie kommt in die Oberstufe und dadurch sie schließt sich dann trotzdem dieser Mädchengang an. Die beiden, diese Gruppe von vier Mädels sind auch alle super toll, was die auch erleben, so was die so dann machen zusammen, so tagsüber, vor allem wenn die sich dieses Hotelzimmer und dann ab dieser Szene, wo alle Rihanna singen, bist du auch so voll bei denen und willst eigentlich am liebsten mitdancen. Das ist so eine tolle Sequenz. Und was ich interessant fand, dafür, dass es Girlhood ist und Bande 4, ist halt schön, dass die Hauptfarbe ist halt blau in dem Film. Ne? Das ist halt das Blau ist eine weibliche Farbe in diesem Film. Das finde ich auch schön. Die singen ja zu Rihanna in blau und ihr ganzes Zimmer ist blau und sie trägt immer blaue Klamotten, hat das blaue Kleid an.
Ja,
ne? So.
Ja, das stimmt.
Und sie trägt ja eigentlich das erste Mal rot, wenn sie diese blonde Perücke und dieses rote Kleid hat, um sie als Drogenkurier, wo sie wirklich so verkleidet aussieht. Da trägt sie etwas, was nicht zu ihr passt.
Ne? Vor allem, da ist eben die Weiblichkeit, die sie da hat in diesem Moment, das ist ja wirklich die von außen generiert. Also sie performt in dem Moment die Weiblichkeit, Frau. Ne? Ja, genau. Mit blonder Perücke und rotem Kleid und Absätzen, das hat mit ihr nichts zu tun, aber sie performt das, weil das jetzt ihre Rolle ist in dem Moment. So, ne? Klar, genau, total. Ja. Aber diesen Moment, also das gehört auch für mich so zu den, also das Kernstück des Films ist dieser Moment im Hotelzimmer, wo sie diesen Rihanna-Song singen, der ja auch ausgespielt wird, ne? Das ist ja eine extrem lange Szene. Dann, dass sie auch sich so in ihrer Schönheit auch zelebrieren, ne? Also allein durch den Text, We are beautiful like diamonds oder so, in the sky, genau. Und diese Freude, die da drin liegt und dieses Selbstbewusstsein dieser Mädels, die Freude am Moment, das ist so unfassbar schön. Also da liegt so viel Schönheit einfach da drin. Und eben auch so in Frauenfiguren, die wir so auch selten sehen. Also wir haben, ich sage jetzt mal Women of Color, weil wir irgendwie auf Deutsch keinen, finde ich, gescheiten Begriff dafür haben. Ne? Gibt's einfach nicht. So. Aber Women of Color haben wir einfach selten im Film. Und nicht in dieser Intensität. Und es ist einfach schön, dann einfach auch mal einen Film darüber zu machen, ohne das jetzt großartig zu problematisieren, sondern einfach zu sagen, okay, darüber machen wir jetzt einen Film. Ne? Und das fand ich großartig, diesen Moment der Schönheit auf so vielen verschiedenen Ebenen, durch den Film, durch die Frauen, durch das Lied und alles zusammen, sitze im Kino und willst eigentlich, dass dieser Moment niemals endet, finde ich. Also ich hätte mir das noch ewig angucken können, ja.
Ja.
Und was ich noch sagen wollte zu dem Moment, den du angesprochen hast, als der Bruder zur Tür reinkommt, das ist irgendwie vom Anfang des Films, finde ich, hat man immer wieder Momente dieser Ausgelassenheit und Schönheit zwischen Frauen, die immer unterbrochen werden durch Männer.
Richtig.
Immer wieder, immer wieder, immer wieder.
Die erste Szene ist die erste das Szene. Exemplarische.
Genau.
Die kommen da vom Footballspiel, der Film beginnt mit einem Footballspiel. Und man weiß noch nicht mal, man weiß noch nicht mal anfangen, dass das Frauen sind.
Ja,
ne? Man,
genau, weißt du, weil genau.
Diese Kostüme das gar nicht, die Uniformen das gar nicht zulassen, die Trikots, genau. Ja. Genau, richtig. Und dann kommen die vom Sport und quatschen so alle durcheinander, super laut. So kommen die so als Gruppe hoch und dann treffen die so, sieht man so von Weitem schon so eine Gruppe Männer, so im Dunkeln, die da sitzen und dann verstummen sie.
Plötzlich, ja.
Totenstill die Treppe hoch und dann, sobald die Männer passiert sind, fangen sie wieder an zu quatschen. Das ist wirklich, das stimmt. Das ist eine gute Beobachtung, ja.
Und es ist halt, also es geht halt, in dem Moment geht es ausschließlich über Blick. Die haben noch gar nichts gesagt, da sind die Mädchen schon ruhig. Danach kommen Sprüche, blöde Anmachsprüche, sexistische Anmachsprüche. Aber es ist in dem der reine männliche Blick, der diese Frauen zum Verstummen bringt. Und dann nochmal in der Wohnung. Die Mädchen albern rum und es geht irgendwie darum, du trägst schon einen BH. Übrigens, wunderschön gefilmte Szene, man sieht diesen BH überhaupt nicht. Da muss sich kein Mädchen ausziehen, weißt du? Man kann da auch so drüber sprechen, ohne die zur Schau zu stellen.
Ja, genau.
Also ganz intimer Moment der Schwestern, voller Freude. Und dann ist genau dieser Moment, ne? Die Tür geht auf, der Bruder kommt nach Hause. Die positive Stimmung ist sofort weg. Und das gibt's immer wieder. Und da liegt so eine Gewalt da drin, in diesen Gesten. Die sind auch recht plakativ, muss man auch sagen. Die sind recht plakativ, ziemlich deutlich. Aber ich glaube, man braucht's auch mit dem Holzhammer. Also, ich glaube, anders würde man es nicht wahrnehmen. Es ist eben sehr intensiv dadurch. Und ich finde das richtig, dass es so intensiv ist, weil du verstehst das,
ja, ja, genau,
was da passiert. Sehr, sehr, sehr eindrücklich. Und
ich wüsste, natürlich stimmt schon, es ist eine Deutlichkeit drin. Aber das mag ich gerade bei Kieslinski Hammer. Das finde ich schön, dass sie... Sie ist eine sehr klare Erzählerin. Also ich mag, und das ist auch, hat auch nie zu viel. Das ist immer, eigentlich immer sehr präzise. Das ist, man weiß sofort, worum es geht. Und es ist auch immer nicht alles verbalisiert. Es ist auch oftmals wirklich Kino dann in dem Fall. Also, ich glaube, eine Szene fand ich, oder Ja, zum Beispiel ist halt einfach die Szene, wenn irgendwie auch am Anfang Mariam auf dem Bett liegt irgendwie und sie ihren Arm so nach hinten legt und dann auf einmal nimmt ihre Schwester so ihre Hand, weißt du, und die Kamera folgt dann so am Arm lang. Das sind so Momente, das kann die Regisseurin sehr gut. Ich finde das.
Ja, eben, also das ist eben jetzt nicht nur irgendwie so eine Moralgeschichte, sondern das ist Film, ne?
Und der
Also die kann
Rassismus ist, finde
das.
ich, auch sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr, sehr subtil, finde ich, erzählt. Also, wo die Vierergang da in den Klamottenladen geht und sich die weiße Verkäuferin dann an Mariam ranhängt, weil sie Angst hat, die klaut was, fand ich schon sehr, sehr gut. Ohne dass das Wort Rassismus fällt, weißt du so? Einfach nur, weil die anderen sagen, denkst du, sie klaut und so. Also, fand ich gut.
Stimmt,
Weil
stimmt.
sie ist natürlich eine Frau. Sie leidet unter Sexismus, aber sie ist auch eine Woman of Color,
Sie ist
leidet
doppelt
unter Rassismus und
diskriminiert.
sie kommt aus armen Verhältnissen. Ne?
Ja,
Also es ist so
dreifach.
irgendwie Mehrfachdiskriminierung natürlich auch ein Thema an dem Film. Aber dadurch, dass er so viel ausgrenzt wie möglich, so viele Männer, wie es nur nötig ist, ausgrenzt und so viele Weiße ausgrenzt wie nötig. Also dadurch ist das so eine eigene Welt und dadurch wird das wieder universal, weil dann wieder die Konflikte, die uns alle vereinen, die werden dann wieder sichtbar, weißt du? Also.
Genau, das fand ich auch. Er hat eigentlich einen sehr engen Fokus, aber in dieser Konzentration ist eben, wie du schon sagst, ist wieder eine allgemeine Aussage drin und eben sehr viele, dadurch werden sehr viele, durch den nahen Blick werden halt einfach Strukturen deutlich, die wir eben auch außerhalb haben. Also, dass Frauen auf der Straße mit blöden Sprüchen angesprochen werden, das ist überall so,
Ja,
ne?
genau,
Das hat
ja.
jetzt nichts mit dem Milieu zu tun, in dem sie sich rumtreibt und oder keine Ahnung, dass auf der einen Seite Frauen gesagt wird, sie dürfen keinen Sex haben, weil das zerstört ihre Jungfräulichkeit, Reinheit, sie sollen anständig sein, weil diese ganzen Begriffe und gleichzeitig, egal wo sie sind, sind sie überall Sexobjekte. Ja? Das ist ja auch so diese Paradoxie, die der Film
Ja,
die ganze Zeit
klar.
aufmacht. Das fand ich auch super. Also so deutlich habe ich das auch selten gesehen. Ich finde, das hat sie, also Selinski, ja mal großartig einfach auch in Bilder gefasst, dass man das so wahrnimmt auch.
Wie fandest du die Prügelsequenzen zwischen den Frauen?
Die fand ich total spannend, weil es ja witzigerweise in diesen Frauenduellen darum ging, sich gegenseitig das T-Shirt auszuziehen.
Ja, genau.
Und dass in dieser dass diese Entblößung zum Akt der Gewalt wird und dass Entblößung als Akt der Gewalt transparent wird. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass in dem Film sich die Mädchen niemals ausziehen. Nicht in den Sexszenen,
Außer, also halt,
auch nicht in
wo
dieser
sie halt.
Kabelszene.
Wo sie halt mit ihrem, in den sie sich verliebt hat, mit dem das erste Mal Sex
Da
hat.
zieht
Die,
er
da
sich aus.
endet, ja, da zieht er sich aus, klar, das ist geil, vor allem, weil sie das ja auch befiehlt, was er als nächstes machen soll. Aber die Szene endet damit, dass sie sich nur das Oberteil ausziehen, aber
Ja,
man
aber
sieht da nichts, weil
man
es
sieht
ist
fast nicht,
dunkel, es ist
genau.
schattig, also es ist
Also sie
so.
ist die Mädchen werden immer geschützt in ihrer Nacktheit, aber in dem Moment ist die Entblößung so offensichtlich und die Gewalt in dieser Entblößung ist so offensichtlich. Und
Ja,
sie wurde ja auch
genau.
gefilmt von einem Mann, glaube ich, mit dem Handy.
Genau, richtig.
Ne?
Alle Filme auch
Alle
mit dem Handy,
Filme und
also.
also
Das Publikum ist da gemischt in dem
ja,
Fall, ja,
genau.
genau.
Und also dass diese Nacktheit in dem Moment so als Gewaltakt rauskommt in diesem Duell, fand ich auch wieder mega stark. Einfach als Bild. Ja? Oh, der ist so toll, der Film. Ich bin so
Ja, der
begeistert.
hat leider noch keinen Kinostart, ne? Also
Nee.
ich vermute mal, wenn es so eine Nummer wird wie Tomboy, der ist ja ein Jahr nach Berlinale ist er ja erst gestartet in Deutschland.
Es gibt
Also
noch Hoffnung. Ich würde die Hoffnung noch nicht aufgeben.
ich auch nicht.
Wenn ihn jetzt viele Leute positiv besprechen, vielleicht greift ihn noch jemand auf.
Ja, also ich werde es definitiv tun. Girlhood von Celine Sciamma, bitte schauen, wenn es geht. Das sind auch, da muss man noch mal merken, das sind alles Laiendarstellerinnen, ne?
Recht, das war
Ja,
mir nicht klar.
ja.
Aber wahrscheinlich bekommt der Film auch gerade dadurch seine Authentizität, könnte ich mir vorstellen.
Ja, beziehungsweise ist wahrscheinlich, ja genau, die Authentizität.
Er wirkt sehr, sehr authentisch in den Interaktionen der Figuren immer. Und ich ne, also das ist ja oft so, wenn Filme mit Laiendarstellern
Also wahrscheinlich hilft
gedreht
es auch
sind.
mehr Celine Sciamma, weil sie definitiv einen anderen Hintergrund hat
Ja,
als die Frauen, die da in dem Film sind.
das stimmt.
Ne? Genau, also ja, vor allem auch das Ende fand ich toll, weil ich nicht wusste, Gott, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann kommt nur dieses eine Bild, und das meine ich mit präziser Erzählung, ne? Und das braucht man auch nur. Und das ist halt, und was du meinst, proaktiv, das ist genau
Das,
richtig.
genau, das Ende, da hatte ich dann auch echt Pipi in den Augen, ne? Da war ich so gerührt.
Ja, bitte schaut ihn euch an, wenn ihr ins Kino
Ja,
kommt.
unbedingt, bitte. Das sind die Filme, die wir gucken müssen, damit wir viel mehr gute Filme kriegen.
Kommen wir zu meiner Nummer 1, die zum Glück ins Kino kommt.
Ja.
Definitiv. da freue ich mich sehr drüber, vor allem, weil wir nicht ein Jahr warten müssen, wie auf den letzten Film des Regisseurs, der jetzt irgendwie im August gekommen ist. Das heißt, es kommen zwei Filme des Regisseurs in 3 Monatsabständen jetzt auf einmal ins Kino. Und zwar geht es um Mami von Xavier Dolan, der ja in den Preis der Jury in Cannes gewonnen hat dieses Jahr. Und ich bin jetzt nicht so der Große, also es gibt da so eine, also Xavier Dolan spaltet ja. Also es gibt irgendwie Leute, die ihn irgendwie als total überschätzten Hipster-Regisseur bezeichnen, dann gibt es die Leute, die ihn als Wunderkind bezeichnen. Und ich habe mich irgendwie, fand irgendwie beide Meinungen scheiße und habe zwei Filme von ihm gesehen und fand die sehr gut. Aber irgendwie konnte ich mich weder dem einen noch dem anderen anschließen, obwohl ich genau gesehen habe, also ich habe verstanden, warum, wie sie auf dieses Urteil kommen. Aber jetzt bei Mami ist mir jetzt scheißegal. Lass ich jetzt mal. Da gebe ich mich jetzt komplett dem Hype hin. Also, das ist so wunderschönes Kino. Mein Herz kam so hoch erfreut aus diesem Kino. Ich wollte eigentlich, der hätte gar nicht mehr aufhören brauchen. Er hätte. Ach, meine Hände haben gezittert und ich hatte feuchte Augen. Das war so schön.
Oh,
also, ich will den auch sehen. Den Film kann ich nur wärmstens empfehlen. Es geht in dem Film um eine Frau, gespielt von Andor Weil, die. Also, es ist ein franko-kanadischer Film. In einem fiktiven Kanada im Jahr 2015 hat die neue Regierung ein neues Gesetz erlassen, was es erlaubt, Eltern teilen das Sorgerecht oder die Vormundschaft für ihre Kinder an staatliche Institutionen abzugeben, wie zum Beispiel Krankenhäuser oder Heime oder so. Und die Frau, also die Hauptfigur, ist halt Mutter, ist irgendwie 46 oder so, und ihr Sohn ist halt seit dem Tod des Vaters extrem aufmüpfig, also auffällig, aggressiv, beleidigend.
In welchem Alter ist der Sohn?
Der 16.
Also wird diesmal nicht gespielt von Dolan?
Richtig, nee, also Dolan wechselt ja immer so ein bisschen ab. Die ersten beiden Filme, im ersten hat er die Hauptrolle gespielt in seinem Debüt, das war dann mit 19 Jahren, hat deswegen Wunderkind, dann mit 19 Jahren hat er, also mit 17 hat er das Drehbuch irgendwie geschrieben, mit 19 hat er es dann gedreht, er mit einer Hauptrolle, Je tue ma mère, I killed my mother, genau, lief auch sofort in Cannes. Seitdem dreht er halt jedes Jahr einen Film. Und er ist jetzt 25 und hat jetzt 5 Filme gedreht. Also danach kam halt dieser Herzensbrecher, den habe ich noch nicht gesehen, aber der spielt dann nur eine Nebenrolle. Also es gibt da 3 Figuren, er spielt halt einer von, er spielt halt nicht die konkrete Hauptrolle. Und dann der Lawrence Anyway spielt er ja nicht mit.
Er spielt ja nicht mit, okay. Nee. Tom Alaferm
spielt er die Hauptrolle. Und hier bei Mami spielt er auch nicht mit. Also sind wir ein bisschen im Wechsel. Also genau, Mami,
ein aufmüpfiger
Jugendlicher. Ja, aufmüpfiger, der nicht von ihm gespielt wird, das ist Antoine Olivier Pilon. Kennt man nicht. Jedenfalls, aber er ist so ein bisschen. Ich bezeichne ihn als Xavier Dolan Beuteschema wahrscheinlich. Gut aussehender junger, blonder Mann. Ja, und der ist halt auffällig, also der Film fängt damit an, ist vor allem immer, also das ist halt alles eng beieinander, ne? Das ist halt so. Also wo Selinski ja mal eine ganz präzise Erzählerin ist, ne, die nicht zu viel macht, ist Xavier dann jemand, der halt einfach, das ist halt Pomp and Circumstance, ne, das ist halt wirklich, also der Film fängt nicht nur damit an, dass sie kriegt nicht einfach ihren Sohn wieder ins Haus, der ist im Internat, der fackelt da die Cafeteria ab, wodurch auch ein Mitschüler verletzt wird und deswegen kommt er wieder zu ihr zurück. Aber wie das auch eingeleitet wird, ist halt definitiv erstmal, sie fährt auf der Straße, dann hat sie erstmal einen Autounfall, dann während sie mit einem blutigen Kopf aus dem Auto raussteigt, kriegt sie den Anruf, dass ihr Sohn eine Cafeteria angezündet hat und dann muss sie da zur Schule. Also es ist immer so alles auf einmal, ist alles so miteinander verquickt. Und dann kommt er halt wieder nach Hause zu ihr und dann müssen ja sich Mutter und Sohn müssen sich halt irgendwie arrangieren. Und ihr wird am Anfang schon nahegelegt, doch dieses Gesetz in Anspruch zu nehmen. Und da lehnt sie es halt total ab, ne? Aber sobald man das erste Mal mit dem Jungen, wo es dieser erste Streit kam, der dann auch sehr körperlich wird, denkt man sich auch, oh mein Gott, vielleicht solltest du doch drüber nachdenken, ich weiß es nicht. Interessant wird es, wenn kommt ein drittes Element dazu, eine Frau, eine neue Nachbarin, die zugezogen ist, der Mann, sie hat auch eine Tochter, der Mann arbeitet irgendwie zu Hause am Computer und die hat irgendwie ihre Sprache verloren, Lehrerin, kann deswegen auch nicht arbeiten und das wird nie erzählt, es wird nur mal kurz wird's gezeigt, so über Fotos von ihr zu Hause, dass sie wahrscheinlich ihren Sohn verloren hat und dadurch die Sprache verloren hat. Und die kommt halt zu dieser Mutter und dieser Tochter Und die bilden praktisch eine kleine Ersatzfamilie. Also er lässt sich dann praktisch erziehen von diesen zwei Frauen und die Sprachhemmung hat, verliert die dann in dieser Freundschaft zu den, in dieser Dreiecksfreundschaft. Und ja, der Film geht 134 Minuten und er ist, das ist eine reine Feier des Lebens einfach. Also der hat so, ja, der ist ja, interessant ist vor allem auch die Form, der ist halt im Verhältnis von 1:1 gedreht. Also so, man würde es jetzt etwas despektierlich, würde man es als Instagram-Ästhetik bezeichnen. Also wir kennen ja 16:9, das ist halt wirklich, dieses, das Bild ist halt breiter als Höhe, hoch, ne? Kennen wir ja so ganz normal, der Fernseher, heutige Fernseher oder Computerbildschirm. Und 1:1 halt quadratisches Bild, ne?
Es gibt ja noch, wie heißt denn dieses Format, was zum Beispiel Wuthering Heights hat, wo man immer denkt, es ist quadratisch, aber es ist gar nicht quadratisch.
Das ist normal 4:3,
meinst du? Das ist 4:3.
Genau, das ist ja das alte Format, ja, das alte Fernsehformat, ja. Das ist halt, genau, aber 1:1 sieht halt nochmal, es sieht fast hochkant aus.
Ja, deswegen meine ich, ne, weil bei dem 4:3 denkt man eigentlich, ist es quadratisch und beim 1:1 könnte ich mir auch vorstellen, dass man es dann, genau. Das
aber der Film spielt natürlich auch damit, also seit also schon bei Tom à la Ferme hat ja Dolan mit so Bildformaten, bei Tom à la Ferme rutschen ja auch immer so die Cinemascope-Balken. Mhm. Richtig fast, bis nur noch ein Schlitz übrig ist und dann gehen sie wieder raus und da ist es auch so, dass er dann so an zwei Stellen auch einfach mal die Leinwand komplett breit macht.
Okay.
Schön. Und das hat dann so einen unfassbaren Effekt auch und der ist toll gedreht und die Schauspieler, also ich weiß nicht, woher kriegt er diese Schauspieler und vor allem, was sagt er denen? Was, die Schauspieler sind alle durch die Bank fantastisch, also ich weiß auch nicht, kann auch mal gar nicht glauben, dass das alles geschrieben ist von diesem jungen Mann. Es ist so. Ja. Also Mami, solltet ihr alle gucken.
Ist also ich, ja, sobald ich die Möglichkeit kriege, bin ich drin. Ich habe auch wirklich, ich war sehr traurig. Ich habe ja echt zwischendurch noch überlegt, ob ich dann nicht dafür den Nachtzug, also ich hätte mit dem Nachtzug zurückfahren müssen, damit ich den Film noch sehen kann. Und ich habe es auch wirklich überlegt. Das war überlegt.
An dem Tag, als du gefahren bist, habe genau, ich den gesehen.
Genau, aber richtig, ja. Also einfach, weil ich dann auch die Erkältung hatte und so, dann habe ich gesagt, nee, mache ich das nicht, aber... Ja, ich war sehr dazu hingerissen.
Ja, was halt dieses Jahr so auffällig ist, ist, viele Filme haben so Musical-Einlagen. Also ich finde sowieso, Xavier Dolan ist ganz nah am Musical in seinem ganzen Kino. Also das ist so eng an Musik geknüpft, dass der Schnitt folgt von Musik. Seine Filme entstehen ja auch zur Hälfte am Schneidetisch. Er schneidet die auch selbst, was ich ziemlich beeindruckend finde.
Oh echt, das war mir auch nicht
klar. Ja, also er macht die Kostüme, die Kostüme komplett selbst und er übersetzt die Untertitel.
Nein.
Das habe ich im Abspann entdeckt.
Ist ja fast ekelhaft, oder wenn jemand so das wie mit Natalie Portman. Es gibt so Leute, die finde ich total toll, aber wenn ich mir überlege, was die nicht alles können und machen, dann werden sie mir wieder unsympathisch.
Ja, stimmt, das ist echt, ja. Aber, wo war ich gerade? Schnitt.
Ja, er macht alles selbst. Genau. Musical-Einlage.
Genau, Musical-Einlage, richtig. Das ist mir jetzt aufgefallen. Das war Lila gehabt. Wir haben es irgendwie
Girlhood,
so eine Musical.
Xenia.
Genau.
Xenia hatte auch zwei so Musical-Einlagen.
Xenia hat sehr viel. Also auch viel. Xenia ist ja ein bisschen. Ich musste ein bisschen an Xavier Dolan auf Griechisch denken.
Ja, ja, es hat was davon.
Genau. Auch durch die queere Hauptfigur. Was ist bei dem Film interessant? Bei Mami ist diesmal kein konkreter queerer. Kein konkret queeres Motiv. Also es. Die anderen Filme hatten das ja alle durch die Bank weg.
Ja,
das
ist der erste als Film, Haupt, nicht, also als Schwerpunktthema. Ja,
richtig, ne? Genau. Und bei dem Film ist es nicht so, der Junge, also wir hatten ein bisschen diese Ersatzfamilie, den zwei Müttern in Anführungszeichen, aber es bleibt halt alles so unkonkret, ne? Das ist das Interessante. Und es gibt so Szenen, wo der Junge, ihr Sohn, der bleibt relativ asexuell, weil der für den gibt es nur seine Mutter. Der ist halt, also es ist auch ein bisschen incestuös, das ist vielleicht auch schon wieder ein bisschen queer.
Ja, doch.
Aber jetzt nicht so, also es gibt einen kurzen Moment, so habe ich nur so einen Blickwechsel mit irgendeinem jungen, blonden Typen, der irgendwie gerade Fußball spielt oder so und den guckt er an und der andere guckt ihn zurück an und dann dreht er sich irgendwie um. Also so ein Blickwechsel, der die Figur taucht auch nicht nochmal auf. Also es war so ein bisschen, ja, aber sonst bleibt es sehr subtil, aber der Film ist in seiner Form natürlich total queer. Es gibt eine Musical-Sequenz, warum ich jetzt darauf komme, die erste konkrete, dieser erste Moment, wenn diese drei Leute wieder die Lust am Leben schöpfen, ist, wenn sie von Céline Dion On ne change pas anmachen und dann tanzen sie und singen halt dazu, zu dritt, weißt du, so, das ist halt...
Und das ist doch witzig, weil das genauso Moment gibt es doch in Xenia auch, wo diese Musical-Performance oder Musik-Performance auch eigentlich Lebenslust bedeutet. Ne? Und in Girlhood auch.
Ja, genau.
Also immer diese Momente auch der Leichtigkeit und das, also es sind Zäsuren im Film, oder also ich meine, ich habe jetzt Mami nicht gesehen, aber in den anderen beiden sind es irgendwie Zäsuren im Film, aber gleichzeitig auch Zäsuren in dem Leben, ne? Also irgendwie in so einem problematischen Kontext kommt plötzlich so ein Moment der Freiheit und der Leichtigkeit und so. Deswegen, glaube ich, machen die auch so Spaß, diese Musikpassagen.
Ja. Ja. Ja, vor allem weird finde ich schon ein bisschen so, ich meine, wenn so bei Lawrence Anyways hätte man schon ein bisschen sagen können, okay, da ist die Musikauswahl schon so ein bisschen hipster-like, weil du hast irgendwie so richtige Szene-Perlen, du hast irgendwie so moderat, ne, The New Era, dieses Stück hier, dieses, was da auch im Trailer die ganze Zeit lief, und da hast du so geile 80er-Songs wie We Fade to Grey und so, ne, aber ich habe das Gefühl, und hab das Gefühl, bei Mami ist irgendwie echt so, das ist so mein unglaublich geschmackloser iPod-Playlist. Das ist irgendwie so Eiffel 65 Blue, Wonderwall von Oasis, wo ich dachte, so den kann man gar nicht mehr in irgendeinem Film bringen, weil der Song ist schon so zu Tode gespielt, dass man ihn eigentlich nicht mehr bringen kann.
Ich höre den immer wieder gern.
Und am Ende Lana Del Rey mit Born to Die. Es war so... Aber ja... Also die Musikauswahl ist noch unsubtiler als in den früheren Filmen. Also das ist so... Echt, aber macht auch irgendwie Spaß so. Ich habe irgendwie Spaß, wenn Eiffel 65 mit Blue läuft. Ich freue mich darüber, okay? Ich bin aufgewachsen, als dieses Lied kam. Ich fand es damals gut. Genau, also Mami war so mein Highlight des Festivals.
Ja, schön.
Ja.
Ja, wollen wir jetzt noch was zu den fiesen Dingen sagen?
Die fiesen Dinge, ja. Ja, lass uns noch was zu den fiesen Dingen sagen. Da haben wir wenigstens eine Gemeinsamkeit.
Ja, das ist schon mal gut, ne? Ja, dann lass uns doch vielleicht über Miss Julie noch kurz sprechen.
Miss Julie. Ja, also ich habe meine beiden, also vor allem so, man kann ja so, ich, so Wortspiele halt, ne? Also Miss Julie und mein zweiter Flop ist halt Miss Violence und beides sind so Miss.
Miss, ja. Schön.
Okay, dann kommen wir zum ersten Miss. Miss Julie.
Miss. Ja, eigentlich ist es ja gar nicht lustig, also weder der Film noch unsere Meinung dazu. Ach ja, also wir haben Jessica Chastain und
Colin Farrell,
danke.
Und Samantha Morton.
In einer Adaption des Strindberg-Klassikers Miss Julie oder auch
Fröken Julie.
Das könnte ja bombastisch sein, ja?
Möchte man meinen.
Könnte total bombastisch sein. Man kann aber auch, um jetzt mal direkt in die Rezension zu gehen, ein Theaterstück als Theaterstück auf die Leinwand bringen. Dann macht es zumindest mir nicht mehr so viel Spaß. Ja? So, aber vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären, worum es in Miss Julie geht.
Also, das Ursprungsstück wird wahrscheinlich nicht am irischen Landadel spielen, vermute ich mal. So viel zum Thema Recherche zu diesem Podcast. Nein. Also jedenfalls, im Film ist es so, dass Jessica Chastain, ich weiß immer nicht, wegen Captain, weißt du, wird ja auch A.I. angeschrieben.
Ja.
Chastain. Jessica Chastain. Spielt Miss Julie, eine Tochter von einem Baron.
Der niemals auftritt.
Genau, und Colin Farrell spielt den, wie heißt das nochmal?
Stallwirt oder so?
Ja, den Stallwirt von dem Baron praktisch. Und Samantha Morton ist die Haushälterin und Köchin. Und der Film spielt praktisch an einem Tag und einer Nacht und einem Morgen so, also diese Einheit von Raum und Zeit an diesem Herrenhaus, genau. Und es gibt eine Beziehung zwischen der Haushälterin und dem Stallwirt, die irgendwie... Die sind aber noch nicht verheiratet, ne? Aber die wollen heiraten.
Wie viel es nicht so ganz klar wird in dieser Adaption.
Ja, aber jedenfalls, man merkt so, die Miss Julie, die macht dem Stallwirt so Avancen. So, aber sie provoziert ihn auch sehr viel. Also sie ist nicht so. Sie provoziert ihn so ein bisschen so, keine Ahnung, ich musste so ein bisschen an Hey Arnold denken, wie die. die eine doch immer Herr Arnold disst, war eigentlich in ihn verliebt.
Kenne ich jetzt nicht, aber es ist halt einfach ein, also ich wusste ganz lange Zeit nicht, ach eigentlich wusste ich es bis zum Ende nicht, aber egal. Also ich am Anfang wusste ich auch nicht, wie, was das für ein Verhältnis ist, das die beiden haben, weil das am Anfang, finde ich, halt sehr stark wie ein Machtspiel wird und es dauert eine Weile, bis dieses Machtspiel sich sexuell auflädt, aber es bleibt ein Machtspiel. Ja, genau, weil sie ist ja seine Herrin. Quasi. Nicht nur quasi, sondern
naja, genau.
Das ist halt so. Und wie geht man mit diesem Begehren um, wenn dieses Machtgefälle entsteht und nicht Teil einer Inszenierung ist, eines Spiels, ne? Sondern wie wird damit umgegangen? Bedauerlicherweise eben für mich nicht erfahrbar, was ist denn eigentlich dieses Begehren? Was ist denn eigentlich diese Beziehung? Was verbindet denn diese Menschen? Was ist denn so schwierig? Also so diese ganzen Sachen blieb für mich völlig raus. Ich fand das so kalt und so steif und so choreografiert und theatral und...
Ja, das war schon sehr choreografiert. Man hat so ein bisschen gemerkt, ah, jetzt geht sie da zu Punkt A und jetzt geht sie wieder zurück zu Punkt B. Muss nur kurz sagen, also was den Film so unfilmisch macht, finde ich. Am Anfang gibt er sich Mühe. Er macht so das, was Hitchcock immer so etwas sowas. Er hielt davon nicht so viel, das Stück Lüften nennt. Es gibt so eine Art Zeitsprung. Am Anfang sieht man halt die junge Miss Julie noch als Kind, wie sie wahrscheinlich gerade ihre Mutter verloren hat oder irgendwie so. Und dann rausgeht in den Wald und da Zuflucht findet in der Natur. Ne? Also da hat man wieder dieses Ausbruchsthema, hat man das schon von Anfang an festgesetzt. Und das ist auch sehr stumm, also wird nichts erzählt. Das ist sehr filmisch am Anfang. Man denkt so, und wenn der Film so weitergeht,
ja, das wird gut, ne?
Das wird gut. Und dann sind wir da an diesem, in dieser Bühne, Bühnendekoration für den Musikantenstadel, für den Theaterstadel, wo nichts in dieser Küche aussieht, als hätte es wirklich eine Funktion, würde auch benutzt werden.
Nee.
Das ist ja einfach so Landgasthofmuseum, MacPom. Genau, und Samantha Morton kocht da irgendwas für Colin Farrell.
Das ist doch so geil. Ich hab, man glaubt einfach keine Sekunde, dass die wirklich kocht, oder?
Ja, es wirkt halt alles sehr angestaubt und gestellt und unecht, ja, ne? Also abgesehen davon, die Schauspieler sind ja wirklich top, ne? Also es ist wirklich so, es ist auch ein gut geschriebenes Theaterstück. Also ich habe auch wirklich Lust, das jetzt auf einer Bühne zu sehen.
Absolut.
Und ich habe vor allem Lust, mir diese erste Verfilmung anzugucken, die ja irgendwie auch die Goldene Palme sogar gewonnen hat, irgendwie so. Ich wollte dann nochmal genau nachgucken, aber die finde ich schon interessant. Das ist auch, also schon eine, also deswegen bleibt man auch dran, der Film geht ja irgendwie 133 Minuten oder so, also ist jetzt auch nicht kurz, ne? Aber halt wirklich, dass die Kulisse bleibt nicht glaubhaft, die Kamera macht irgendwie, was sie will. Ich habe einmal das Gefühl gehabt, dass die Kamera was erzählen möchte, sondern die einfach immer nur dasteht, wo man am besten die Leute sieht. Vor allem auch manchmal so Sachen, wo man denkt, so im Schnitt, das ist aber sehr, das ist manchmal sehr, sehr schluderig geschnitten. Da gibt es zum Beispiel eine Stelle, wo Colin Farrell zu Jessica Chastain spricht, die gerade mit abgewandt zu ihm aus dem Fenster schaut. Und der Film schneidet so auf ihren Nacken, wie sie so aufs Fenster schaut, während er spricht. Und dann merkt man irgendwie, das Bild hat er gar nicht, weil man merkt das voll, dass es einmal abgespielt wird, der Schnitt. Und dann erreicht er so das Ende und haben sie nochmal rückwärts gespielt, nochmal rangepappt, sodass es einmal so, also so, als ob man so sitzt und dann, also es ist ganz, also das kenne ich auch nur, wenn man solche Tricks auch selber schon angewendet hat beim Schnitt. Aber dann merkt man irgendwie, dass denen das Material fehlt an bestimmten Stellen. Und das, finde ich, passt irgendwie nicht. Vor allem, dass der Film dann auch, das macht er vielleicht unfreiwillig, keine Ahnung, aber wenn man schon irgendwie Schuberts Piano-Trio benutzt, was total bekannt ist aus Barry Lyndon, ein Film, der jetzt komplett das Gegenteil ist, ästhetisch, wo man alles glaubt, wo man alles sofort, man hat das Gefühl, man ist in dieser Zeit, man ist komplett da drinnen, also man, da hat alles eine Funktion und alles hat den richtigen Schmutz und so und alles kann angefasst werden und dann, da kommt dieses Stück halt, dieses Musikstück ganz oft vor und da hat auch Liv Ullmann, die Regisseurin und bekannte Schauspielerin, schwedische Schauspiellegende eigentlich, bei Ingmar Bergman, aus Ingmar Bergman-Filmen, benutze ich auch dieses Stück ganz oft. Ich muss dann immer so an Barry Lyndon denken, habe auch so Vergleiche gezogen und das, da kackt in der Film einfach total ab. Das ist so. Ja.
Ja, es ist ein Trauerspiel im doppelten Sinne.
Ja,
also. Und das ist schade, weil eigentlich ist ja diese Geschichte so interessant, weil natürlich diese Machtverhältnisse auch heute noch genauso bestehen. Ne? Also deswegen ist diese Beziehung zwischen diesen Menschen eigentlich hochinteressant, ja. auch in der Dreierkonstellation hochinteressant. Man kommt einfach nicht dahinter, worin diese Beziehung zwischen den Menschen besteht, weil der Film so blutleer ist. Also auch so diese Sexszene, die dann komplett rausgeschnitten wird und dann ist sie danach angestochen, irgendwie so, was, du hast mir die Unschuld geraubt oder irgendwie sowas, also wo man so denkt, so, wollte sie das jetzt nicht? Oder, also man versteht es einfach nicht. Man versteht die Figuren nicht, man versteht nicht, was die wollen. Und so dieses Steife, dieses Choreografierte, das hat wahrscheinlich auch einen Sinn. Ich meine, die sind ja auch gefangen in ihren Rollen und sie sind gefangen in den Räumen, ne?
Ja.
Und es ist ein ganz, ganz starkes Gefühl von irgendwie so in sich gefangen sein und Stock im Arsch haben, ja? Und das ist ja auch so, das soll ja auch so, das ist ja auch Teil des Themas. Aber es ist so ein bisschen die Frage, ob das dann wirklich ein Film sein muss. Also wenn ich mit dem Medium Film arbeite, ob ich das dann nicht auch als Medium Film nutze. Und wenn ich das so machen will, wie ich es da mache, kann ich es auch auf einer Bühne machen, finde ich. Also, ne? Und dann hat es auch, dann ist es auch wieder interessanter.
Ja.
Aber ich fand den halt einfach so super unfilmisch und frustrierend. Die Schauspieler spielen sich da um Kopf und Kragen, man möchte heulen vor Mitleid, ja, wie viel Energie die verschießen, die dann so völlig in dieser blutleeren Atmosphäre versackt, ja, so wie jemand, der in so einem schallgedämpften Raum ganz laut schreit, ja, und man hört nichts, so ist es.
Stimmt, guter Vergleich. Ja, kann man auch nichts mehr hinzufügen, also Fräulein Julie kommt natürlich ins Kino. Und zwar am 22. Januar. Ein Tag vor meinem Geburtstag. Weil wenn das nichts ist. Aber nicht mehr dieses Jahr. Ja, dann würde ich mal zweiten und letzten Miss kommen. Ich habe nur zwei. Auch vor Angelie und Miss Violence. Frau Gewalt. Fräulein Gewalt.
Achso, ja, da mache ich mal meine Notizen auf. Das ist schon so lange her.
Griechischer Film, der lief in Venedig und letztes hat da gewonnen. Jahr. Letztes Jahr. Ja, letztes Jahr?
Aber gewonnen hat er, also er hat was gewonnen, ja, aber.
Regiepreis, glaube ich.
Kann sein, ja.
Genau. Miss Violence. Von Alexandros Avranas. Geschichte. 11. Geburtstag. Junges Mädchen, irgendwie. So eine typische Mittelstandsfamilie, feiern Geburtstag, sie wird 11, genau, und dann stürzt sie sich vom Fenster, vom Balkon in den Tod. Und alle fragen sich, warum. Also vor allem, eigentlich fragt sich nur der Zuschauer, warum. Und die Schule und die und das Jugend und das ja. Jugendamt. Die Familie fragt sich irgendwie nicht so wirklich, warum. Die trauert auch nicht lange. Sondern geht irgendwie sehr brachial und wieder in den Alltag über, der sich langsam den Zuschauer erschließt und über dem natürlich dann auch klar wird, warum sich das Mädchen umgebracht hat. Ich musste ein bisschen daran denken, so an das, an das Fest für Leute, denen das Fest zu schwierig ist. Also irgendwie, da muss dann alles ganz deutlich sein. Also im Zweifel ist alles immer ganz überdeutlich und alles ganz ekelhaft, damit man auch alles versteht und irgendwie. Der Film gefällt sich auch in seiner Ekelhaftigkeit, das habe ich das Problem das, gehabt. Ich habe.
Ja, ich sprich zu Ende. Das
sehe ich also nicht irgendwie ganz anders. Am Anfang ist halt so das Mädchen, was halt in die Kamera guckt, leicht lächelt, so nach dem Motto: Jetzt ist das Rätsel eröffnet, jetzt ratet mal, warum ich mich umbringe. Und dann stürzt sie sich in den Tod und irgendwie. Also ich habe natürlich schon irgendwie, der Film ist von der Regie her schon sehr ambitioniert, also die Kamera erzählt da auch ganz viel, aber irgendwie, das war wieder so eine Provo-Nummer, das ist irgendwie, habe ich dem Film einfach, so der gefällt sich ja auch zu sehr in seinem Voyeurismus und in seinem ekelhaften Motiven,
genau, das mag genau, ich dann nicht. Und so genau recht. Das finde ich nämlich nicht, also ich musste ja jetzt nochmal, ich weiß nämlich, ich konnte mich ja nur erinnern, dass mir der Film gefallen hat und ich musste in meiner eigenen Rezension jetzt nochmal nachlesen, warum er mir eigentlich gefallen hat. Aber jetzt weiß ich es wieder, weil nämlich für mein Empfinden dieser Voyeurismus gerade das Thema ist, dadurch, dass die Figuren dich immer wieder angucken, wirst du eigentlich als Zuschauer mit in dieses Szenario reingenommen. Und es geht ja auch darum, was ist Fassade, ne? Also die spielen das ja und niemand sieht, was da eigentlich wirklich passiert in dieser Familie. Und es geht, finde ich, auch so ein bisschen um dieses Nicht-Sehen-Wollen. Und ich finde, du wirst als Zuschauer halt absolut auch so ein bisschen herausgefordert. Am Anfang siehst du es ja auch nicht. Ne? Das bricht dann irgendwann mit so einer Brachialgewalt über dich rein und dann ist es super abartig. Und am Ende wird aber die Tür wieder zugemacht und die Leute werden in ihren Schutzraum entlassen. Und ich glaube, dass es eigentlich weniger darum geht, was in dieser Familie passiert, als darum, wer dabei zuschaut. Das war für mich das Entscheidende dabei. Und auch das Unbequeme dabei. Ich schaue das gerade an. Und das wird mir halt immer wieder klar durch diesen Blick. Weiß ich nicht, kann ich jetzt nichts zu sagen.
Also so Funny Games, in die Kamera schauen, ja. Das Publikum zum Komplizen machen.
Ja, aber genau, so zum Komplizen oder zumindest eben auch im Voyeurismus eben entlarven. Also das, entlarven klingt jetzt so böse, ne? Aber doch, es ist auch eine Aufforderung zu hinterfragen, was ich sehe und hinter die Dinge zu gehen. Doch, ich finde schon.
Also ich habe mich dann weit nicht irgendwie so entlarvt gefühlt, weil ich ja eigentlich auch gar nicht so lange dahin schauen will. Ich will ja eigentlich nur wissen, warum das Mädchen sich umgebracht hat und auch da nicht minutenlang zu zeigen, wie die eine Tochter da von mehreren Männern ja zum Sex quasi gezwungen prostituiert wird.
Zwangsprostituiert wird.
Ich brauche nicht zu zeigen, ewig lang, wie die Kamera um den Jungen rumkreist, während seine Schwester ihn ständig eine Ohrfeige nach der anderen gibt. Das ist mir keine Ahnung, das funktioniert für mich nicht. Das ist so, keine Ahnung, also ich finde da irgendwie,
Ich fand den Film halt sehr unbequem, aber mit Methode unbequem. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass der sich da drin zelebriert, sondern dass er etwas Unbequemes in wirklich unbequemen Bildern zeigt. Und eben gleichzeitig, Komplizenschaft ist irgendwie das falsche Wort, aber eben gleichzeitig noch die Perspektive des Zuschauers eben auch wirklich mit reinnimmt. Also eben nicht nur zeigt, sondern das eben auch reflektiert,
dass er das zeigt. Wenn das Mädchen vor dem Fernseher tanzt, zu diesem griechischen Popsong, das ist die ganz junge Mädchen, ne? Und dann tanzt es genauso vor dem älteren Herren dann da in dem...
Ja, also ich denke, da ist viel dabei. Ich kann verstehen, dass man den so empfindet und deswegen nicht mag. Kann ich total verstehen. Ich habe auch mit mehreren Leuten gesprochen, die sagten, na, das ist wie Doctus, nur ein schlechter. Weil ganz viele sich an die Ästhetik von Doctus und so auch so an dieses etwas Gestellste, so diese Familie ist ja sehr fest, ne, ist alles sehr wohl komponiert, die Figuren wirken sehr fest. Und
diese gepuzzelten, fertig gepuzzelten Puzzle an der Wand,
ja, Rahmen. Ja, genau, so. Also es hat ja auch so, da hat man auch gleich so das Gefühl von irgendwie so Psycho, ne, die Leute sind so Psycho, das siehst du halt irgendwie sofort. Daran erinnert es natürlich auch ein bisschen an Doctus und ist halt dann auch viel weniger subtil, sondern so, ne, mit dem Holzhammer irgendwie und...
Ja, kann vor allem ich kann eher das daran, verstehen. Dass er so am Anfang so das Riesenrätsel macht und man denkt, das ist so super subtil. Und dann ist es einfach nur der super brutale Großvater, der alle unter seiner Fuchtel hat.
Aber ich finde, dass man schon relativ lange zweifelt, dass man relativ lange nicht weiß, was da eigentlich passiert.
Das stimmt.
Und dass man relativ lange diese Farce auch noch glaubt. Und deswegen finde ich es halt, deswegen finde ich diesen Moment, wenn es dann so ganz brachial wird, auch so unglaublich stark. Weil man dem wirklich erliegt. Man erliegt diesem Schauspiel eine Weile. So, und das finde ich, und das meine ich eben mit Zuschauerperspektive, damit meine ich nicht Voyeurismus, damit meine ich, das sind meine Nachbarn. Ja, das meine ich, ne? So. Wie gehe ich damit um, wenn das meine Nachbarn sind? So, ich möchte das lieber nicht sehen, weil es ist schrecklich, sich das anzugucken und das ist wahrscheinlich auch schrecklich zu wissen, dass sowas bei meinen Nachbarn passiert. Das ändert aber nichts daran, dass das bei meinen Nachbarn passiert, ne? So, auf dem Niveau. Also. Okay, ich denke.
Ich wollte ihn auch gerne mögen, aber.
Ich wollte ihn gerne mögen. Das ist kein Film, den man mag.
Ja, aber ich mag ja auch das Fest.
Ja, okay.
Also. Aber das Fest stürzte das Patriarchat auf eine ganz schöne Art und Weise, ohne dass am Ende irgendeine tote Leiche im Bett liegt. Also, ich weiß nicht. Es muss immer alles so. Es ist alles sehr mit dem Holzhammer, wie du schon sagst. Das stimmt schon. irgendwie die also richtig angefangen zu hassen habe ich den Film dann auch nicht hassen, aber richtig, da hat er mich total verloren, war dann so gegen Ende, wo die Mutter so Messer putzt und das war dann so Hitchcock für Oberdove, aber auch irgendwie so richtig so, keine Ahnung, also vielleicht erzählt das dann was über Voyeurismus oder so, aber irgendwie ist es so, keine Ahnung, also wir sind halt alle pervers im Kino, wir gehen halt ins Kino, weil wir pervers sind, wir wollen halt sowas sehen. Also ich finde das irgendwie, das so vorzuwerfen, finde ich so dämlich. Und dann gleichzeitig den Mittel zu nutzen.
Ich finde nicht, dass der Film dir das vorwirft. Das meine ich genau. Ich finde nicht, dass es um diese Art des Voyeurismus geht, dass der Film dir vorwirft, dass du das gerne siehst. Das finde ich nicht. Sondern der Film zeigt einfach was abgrundtief Furchtbares in seiner abgrundtiefen Furchtbarkeit. Punkt. So.
Ja, aber dann will er wiederum so eine Unterhaltung und so einen Thrill daran erzählen.
Ah, okay. Ja. Das, dafür ist es jetzt wieder zu lange her, ne? Also so an diesen Thrill kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern. Kann sein.
Man ist schon mit, vor allem auch wie die Messer aufgeteilt. Also erstens mal ein kleines Messer, dann ein nächstes großes Messer, dann auch ein riesengroßes Messer. Also
verstehe.
Weiß ich nicht. Also ja, ich wollte ihn gerne mögen und ich dachte so, cool, das kann was richtig Gutes werden. So wenn man genau so, wenn man so sieht, ah okay, da könnte das, warum hat sich das Mädchen umgebracht? Wahrscheinlich in meinem Favorite-Film würde man gar nicht genau wissen, warum sich das Mädchen umgebracht hat.
Klar, kann man ganz.
Das ist halt das Tolle, wie zum Beispiel, bestes Beispiel, wahrscheinlich der bessere Film zum Thema, ist ja wahrscheinlich, warum läuft Herr R. Amok von Fassbinder?
Kenn ich nicht.
Der, wo Kurt Raab die Hauptrolle spielt, den Herrn R., der irgendwie in so einem Büro arbeitet und der Film besteht nur aus vollkommen antiklimatischen, nicht narrativen Aneinanderreihungen von so Alltagsszenen, wo du auch das Gefühl bekommst: oh Gott. So ein Alltagsrealismus, der einen so erschlägt, dann am Ende tötet er halt seine komplette Familie und sich selbst. Also irgendwie, das macht er irgendwie so. Das finde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr sinnvoll. Also dann legt man es natürlich nicht wirklich an den Anfang, sondern ans Ende mit dem Selbstmord, aber. Ja, vielleicht. Naja, Miss Violence, ja. Hat er vielen Leuten auch gefallen, also. Ich mag es dann vielleicht doch ein bisschen subtiler, aber eigentlich mag ich auch Mami. Also der ist jetzt auch nicht sonderlich subtil, ich weiß nicht.
Ich meine mal so.
Manchmal subtil, manchmal nicht. Genau. Gut. Hast du noch einen Flop?
Nö.
Nee, du hattest nur einen Flop, Miss Julie.
Ach doch, stimmt, ich hatte noch einen zweiten Flop. Stimmt, you're right, ja. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt noch so ausführen möchte, ehrlich gesagt. Ich versuch's mal kurz zu machen. Beautiful Youth, Quatsch, Baby Balloon heißt der Film. Es geht um eine übergewichtige Sängerin einer Band, die, also ansonsten sind nur Männer in dieser Band und sie verliebt sich in ihren Gitarristen und der will sie aber nicht, sondern der will irgendwie lieber ein anderes Mädchen und sie ist unglücklich und so. Warum? Oh, ich habe ja gedacht, als der Film anfing, dachte ich, oh wie schön, wir erzählen jetzt mal eine Geschichte über ein übergewichtiges, in Anführungszeichen, Mädchen, was also nicht der Körpernorm entspricht, die eine Frau in unserer Gesellschaft haben soll, die sich in einen Mann verliebt, der total gut aussieht im Rahmen unserer Gesellschaft, ja, so, und dann finden die sich toll und es geht darum, wie schwierig das für sie ist, in dieser Beziehung in der Gesellschaft zu existieren. Aber das stimmt überhaupt nicht, sondern es geht eigentlich nur 90 Minuten darum, wie frustig es für dieses Mädchen ist, dass sie bei diesem Kerl nicht ankommt. Und dann wird auch noch gezeigt, wie sie, dann werden so Fressattacken gezeigt, was ich auch total furchtbar finde, weil damit wird sie irgendwie wieder so lächerlich gemacht in ihrer Körperform. Also man könnte doch diese Körperform auch zelebrieren und schön finden, aber der Film findet sie nur so pseudoschön. Also er tut immer nur so, als würde er sie aufwerten in diesem Dicksein und tut es aber eigentlich gar nicht. Und je länger dieser Film ging und je mehr mir klar wurde, das ändert sich jetzt nicht mehr, ne? Der dreht sich jetzt nicht mehr um, wurde ich immer, immer aggressiver. Ja, ich wurde immer aggressiver, was der eigentlich verschenkt an Möglichkeiten. Und wie trist das eigentlich ist, dass es halt wirklich, sie kommt vom Regen in die Traufe und sie schließlich erniedrigen sie sich auch noch fürchterlich. Und wenn ich dann denke an so einen Film wie Schönefeld Boulevard, wo wir auch eine total ungewöhnliche Protagonistin haben, die wirklich nicht das ist, wo man sagen würde, das ist jetzt eine schöne Frau im Rahmen vom Film. Ja? So. Mhm. Und die aber da rauskommt und die ein Selbstbewusstsein entwickelt und eine Sexualität und darin ja auch eine Ermächtigung erfährt. Ne? Und davon ist halt in Baby Balloon überhaupt nichts da. Es ist einfach nur, ich sag jetzt mal ganz platt, dicke Tristesse, ja, mit so ein bisschen überzogener Komik zwischendrin, weil man will ja irgendwie so ein bisschen Indie-Romantik, mit der richtigen Prise Humor drin haben und am Ende, ich muss jetzt leider verraten, aber den Film wird hoffentlich sowieso keiner sehen wollen, dass sozusagen das Happy End ist, dass sie als Solistin auf der Bühne steht, ja. Es ist aber keine Emanzipation in dem Moment. Es ist eine Auswegslosigkeit, weißt du? Und das, so die Moral für mich von der Geschichte war, du kriegst zwar keinen Mann ab, ja, mach aber nichts, du kannst ja immer noch Sängerin werden. So, danke, nee, brauche ich nicht. So, abgehakt, Kurs gemacht. Nicht angucken.
Ja gut, da kann ich jetzt auch nichts viel zu sagen. Hat der einen Kinostart?
Ich glaube nicht. Würde mich aber nicht wundern, ehrlich gesagt.
Ich weiß gar nicht, Miss Violence Kinostart hat aber keinen Kinostart.
Das ist ja das Absurde, dass die besten Filme, die ich gesehen habe, die sind, die keinen Kinostart haben, muss ich jetzt mal so sagen. Es ist mir jetzt beim Filmfest Hamburg extrem aufgefallen. Ist bei vielen Festivals so, aber hier ist es was für mich besonders deutlich.
Ja.
Ja, also so als Summa Summarum vielleicht auch von diesem Festival als Fazit, dass die besten Filme, die ich gesehen habe, eigentlich die sind, die keinen Kinostart haben.
Das ist doch erbaulich.
Total
erbaulich. Ich habe zum Glück Mami gesehen.
Ja, genau. Den habe ich ja nicht gesehen. Insofern kann ich dazu nicht sagen.
Genau, ja. Ansonsten, was war denn hier? Wo war ich gerade? Ach so, noch irgendwie andere Empfehlungen, sonst weiter nichts.
Empfehlungen? Nö.
Nee, genau.
Das Filmfest Hamburg kann man vielleicht nochmal empfehlen.
Stimmt, ja. Also,
vielleicht können wir nochmal kurz über das Festival sprechen.
Genau, also ich war ja, du warst in der ersten Hälfte da, ich war in der zweiten Hälfte da. Ich war positiv überrascht. Ich fand irgendwie, das Wetter war gut.
Das hat ganz viel mit dem Filmfestival zu tun. Wir bestellen das nämlich.
Da hatte ich erst Angst, genau. Nee, aber ja, es ist jetzt nicht so perfekt. Es ist nicht so reibungslos organisiert wie München, wie das Filmfest München. Aber die Filmauswahl fand ich sehr gut. Ja. Es war ein schönes Filmprogramm.
Sehr schön.
Vor allem schön als Ergänzung zum Filmfest München konnte man viel sehen. Und ja, also Hamburg ist ja auch eine schöne Stadt. Und es war vor allem gut, dass mit dem Abaton irgendwie, das war so. Ja, es war alles schön leicht zugänglich, keine vollen Pressevorführungen, also es war so.
Und was ich auch schön finde,
stressfrei.
Was ich am schön finde am Filmfest Hamburg ist, es hat nicht so diese klassische Festivalstruktur, es gibt halt keinen Hauptwettbewerb so in dem Sinne.
Ja.
Und ich finde, dass dadurch gewinnt die ganze Festivalstruktur, das ganze Programm irgendwie so eine Klarheit, ne? Das orientiert sich ganz viel so an geografischen Räumen oder auch an Themen, ne? Dann gibt es so eine ökologische Reihe zum Beispiel und dann gibt es die Fernsehreihe.
Grün.
Genau. Mhm. Und das ist alles irgendwie von der Struktur so ganz klar. Also ich finde, bei den Festivals, die wettbewerbsorganisiert sind, da weiß ich ganz oft nicht, warum die Filme eigentlich in welchen Sektionen sind. Also ich weiß ganz oft nicht bei der Berlinale, warum ist der Film jetzt im Panorama und nicht im Wettbewerb oder warum ist der jetzt im Forum und nicht im Panorama. Also, und da finde ich das so, also ganz, ganz geradlinig irgendwie kuratiert und mit einer unheimlich tollen Auswahl und unheimlich sympathisch dabei finde ich, dass mir ist es mehrfach passiert, dass die Kuratoren der einzelnen Sektionen die Filme selber anmoderiert haben. Was super ist, weil das ist jetzt kein Moderator, der irgendwie eine Wikipedia-Biografie von dem Regisseur abliest, sondern jemand, der wirklich Ahnung hat, der dir sagt, warum er den Film ausgesucht hat und dann eben mehr Informationen dazu geben kann, so wie eben bei The Goldbug zum Beispiel. Und das macht es dann die Veranstaltung auch gleich irgendwie sympathischer, finde ich. Mhm. Also macht mir dann mehr Spaß, als wenn da irgendwie ein overstylter Moderator was erzählt, von dem ich mir ganz sicher bin, dass er eigentlich gar keine Ahnung davon hat, so, ne?
Ja, das kenne ich, ja. Aber das mit dem Programm ist mir auch schon in München aufgefallen. Also da ist es ja auch nicht so ganz klar strukturiert, so. Aber hier ist es noch, also, ja gut, schon in Hamburg ist es noch klarer strukturiert wegen diesen Themen und so, den Themenbezügen. Wobei, ehrlich gesagt, who cares? Also ich habe da auch sich, also ich habe da gar nicht so genau drauf geachtet, ehrlich gesagt.
Ich finde das, für ein Publikumsfestival finde ich das super, weil...
Du meinst, Leute gucken immer schon genau, welche Sektionen und so, und das
wenn ich zum Beispiel sage, also wenn ich jetzt nicht totaler Cineast bin, der Filme aussucht danach, bei welchem Festival sie gelaufen sind oder welcher Regisseur sie gemacht hat, sondern ich interessiere mich...
Solche Menschen gibt's?
Ja. Yeah, oh mein Gott. Ich interessiere mich vielleicht, ich will schon irgendwie Arthouse-Kino sehen, aber ich habe jetzt nicht so eine umfassende Ahnung, und dann weiß ich vielleicht, ich mag asiatisches Kino. Oder ich habe aus irgendwelchen Gründen einen Bezug zu Spanisch, zu der Sprache. Und ich möchte, weil zum Beispiel spanischsprachige Filme sehen wir super selten. Und es gibt eine tolle spanische lateinamerikanische Sektion beim Filmfest Hamburg zum Beispiel. Ne? Und dann suche ich mir das gezielt aus. Oder ich bin irgendwie voll der Öko und ich gucke mir die Öko-Sachen an. Oder so, ne? Und ich finde das schon praktisch.
Ja, das stimmt.
Und dadurch, dass, also für mich, ich habe noch nie so eine breite Auswahl an Filmen gesehen, so thematisch, weil ich nicht irgendwie das Gefühl hatte, ich muss durch einen Wettbewerb hecheln. So, das war für mich total angenehm. Ich habe ganz viele Filme geguckt, die auf jedem anderen Festival völlig hinten runtergefallen wären, wenn sie nicht im Wettbewerb laufen. Und so hatte ich die Möglichkeit, die eben anzugucken, weil eben nicht der Wettbewerb als roter Faden, auch als für dich als Journalist, ne, der ist nicht da. Und deswegen kannst du viel freier eben nach Interessen aussuchen. Das finde ich sehr, sehr angenehm.
Ja, ich war ja noch nicht, habe jetzt noch nicht so viel Festivals erleben können, wo man jetzt so einen Wettbewerb hat und wo man so einen Druck hat, den komplett zu schauen. Deswegen. Aber ja, also Hamburg irgendwie ist von der... Da würde ich schon definitiv jetzt auch öfter hinfahren. Also es ist so ein... Wollte das ja alles mal ausprobieren. Und letztes Jahr war ich in London. London ist auch sehr zu empfehlen. Also, aber...
Ich denke eben auch, für ein Laufpublikum ist Hamburg einfach ein guter Ort, weil es eben nicht so stressig ist irgendwie wie größere Festivals und eben sehr übersichtlich auch in der Filmaufbereitung durch das Programm und so. Ich finde da das Hamburger Kinopublikum... wirklich ein schönes Festival. So. Von professioneller Seite, ne, wie du schon angedeutet hast, da laufen dann die Sachen nicht immer rund. Man braucht so ein bisschen studentische Ruhe, damit man das dann auch mal aussitzen kann, wenn eben was nicht funktioniert. Und das gehört aber irgendwie dann auch zum Charme dazu.
Ja, genau.
So, ne? Und trotzdem werde ich bestimmt nächstes Jahr wieder hinfahren. Was heißt trotzdem? Ich werde bestimmt nächstes Jahr wieder hinfahren, wenn ich jetzt irgendwie keine anderen gravierenden Pläne habe, wo das jetzt gar nicht geht. Oder so.
Genau. Ja. Also... Ich werde auch versuchen, dahin zu fahren wieder.
Yay, wir sehen uns wieder.
Ich hoffe, wir sehen uns vorher nochmal
woanders. Diesmal sprechen wir uns aber dann diesmal vorher ab, dass wir die gleichen Tage da sind und nicht so aneinander vorbei.
Ähnliche Filme, gucken. Genau. Aber vielleicht sehen wir uns ja, also vorher sehen wir uns da vielleicht in München. Mal schauen.
Stimmt. Bei der Berlinale?
Berlinale natürlich.
Kommen noch so viele Festivals. Achtung Berlin, weiß nicht,
ob du da. Noch ein ganzes Jahr Festivals.
Pornfilmfestival steht jetzt an. Also, es gibt so viele Festivals in dieser Stadt und überhaupt.
Das stimmt, ja. Und das, genau, kann natürlich.
Klar, natürlich, wir sehen uns in Cannes. Du könntest, wenn du willst, in meiner Privatjacht mit übernachten, wenn du möchtest.
Im Motorraum.
Im Motorraum, genau.
Da muss noch auch noch jemand, der die Kohlen reinschifft.
In meinem Ruderboot, in meiner Yacht, in Anführungszeichen, in meinem Ruderboot mit Schlafsack.
Die wir uns illegal aufs Festivalgelände schleichen und mit unseren selbst gebastelten Akkreditierungen.
Das wird super. Es wird ein
Guerilla-Berichterstattung. Touring.
Ja, genau.
Ja, sehr schön. Schön, dass du wieder dabei warst.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Na klar, immer wieder gerne zum Festivalbetrieb live. Quasi.
Live. Immer live und mit denen dabei. Hört ihr die Zuschauer klatschen?
Festivals! Nein. Gut, dann bedanke ich mich und bis zum nächsten Mal bei Die Abspanner. Wir schauen gerne zu. Danke, Sophie.
Ja, ich danke. Tschüss.
Tschüss.